Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was-Tun-Podcast. Und heute hört ihr hier den zweiten Teil in unserer Miniserie zum Erfolg der Linkspartei. Viel Spaß bei dem Interview mit Nia von Studis gegen Rechts, Viviane vom SDS und Anna von der interventionistischen Linken zur Frage, wie soziale Bewegungen den Wahlkampf der Linkspartei unterstützt haben. Viel Spaß bei der Folge.
Und dann gab es einerseits diese total geile Atmosphäre und wunderschöne Stadt und man macht diese Haustürgespräche und es hat halt diese Rückwirkung von, man spricht das erste Mal mit Menschen, mit denen man sonst irgendwie nicht sprechen würde. Man macht total kranke Erfahrungen, kranke Gespräche mit Geflüchteten, mit so SeniorInnen, die 72 sind und immer noch arbeiten müssen, weil sie sonst die Miete nicht leisten können, so diese ganzen Sachen. Und das macht etwas mit einem auf jeden Fall. Man bekommt ein anderes politisches Selbstverständnis dadurch.
Für mich war das eher eine taktische Intervention in den Rechtsruck, weil mir das einfach Angst macht, dass die AfD immer stärker wird. Es gab die Möglichkeit, über die Direktmandate der AfD wenigstens ein paar Sitze im Bundestag und Geld zu entziehen. Es gab aber auch tatsächlich das Argument, dass es eine antirassistische und soziale Opposition im Bundestag braucht, weil es einfach den Diskurs so massiv verschieben würde, wenn die Linkspartei nicht mehr dabei wäre, sowohl medial als auch konkret im Parlament.
Ich glaube, ich würde sogar sagen, man sollte es jetzt gleich in 2 Wochen weitermachen. Und das ist auch der Plan in Neukölln. Ich glaube, dass wir eigentlich diese Haustürgespräche eigentlich viel breiter als Teil unserer politischen Praxis begreifen und nicht einfach nur als Wahlkampfinstrument in Anführungsstrichen. Weil, das hattet ihr auch schon angesprochen, diese Vereinzelung, die einem da an den Türen begegnet, dass man die da wunderbar durchbrechen kann oder halt auch anderen für sich sozusagen diese Gespräche nutzen kann als einen Seismograf, um überhaupt in Beziehung zu treten. Anna, du hattest das, finde ich, ganz wunderbar aufgegriffen, was eigentlich auch das Besondere an diesen Haustürgesprächen ist, wie man da mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn eigentlich so in Kontakt kommt.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren gerne über politische Strategie und machen diesen Podcast jetzt, um die Diskussionen darüber mit euch zu teilen. Heute hört ihr unseren zweiten Teil in der Reihe zum Erfolg der Linken bei der Bundestagswahl. Und in dieser Folge legen wir einen Fokus auf den Haustürwahlkampf, vor allem in Berlin.
Bei dieser Bundestagswahl hat die Linkspartei in Berlin zum ersten Mal 4 Direktmandate geholt und ist damit als starke Fraktion zurück im Bundestag. Ein Grund für die erfolgreiche Mobilisierung war die Haustürwahlkampfkampagne der Linkspartei. In ausgewählten Wahlbezirken haben AktivistInnen hunderttausende Wahlkampfgespräche an den Haustüren geführt und damit mehr Leute als bei der letzten Bundestagswahl überzeugen können, ihre Stimme der Linkspartei zu geben.
Das Besondere dabei, an den Haustürgesprächen haben sich nicht nur Parteimitglieder der Linken beteiligt, sondern auch verschiedene aktivistische Organisationen und Bewegungsakteure haben sich entschieden, auch Haustürgespräche für die Linkspartei zu machen. Zum Beispiel die interventionistische Linke in Berlin, aber auch die Studis gegen Rechts oder der SDS. Und wir fragen jetzt gleich im Gespräch bei Vertreterinnen von diesen 3 Organisierungen nach, warum sie sich eigentlich dafür entschieden haben und warum der Haustürwahlkampf so ein mächtiges Mittel im Wahlkampf der Linkspartei geworden ist.
Viel Spaß bei der Folge mit Nia von Studis gegen Rechts, Anna von der interventionistischen Linken und Viviane vom SDS.
Viel Spaß bei der Folge. Wir treffen uns jetzt 2 Wochen nach der Wahl im virtuellen Raum, um aber was ganz Praktisches zu besprechen, nämlich die Haustürgespräche, vor allem in Berlin, die verschiedene Bewegungsakteure und Akteurinnen für die Linkspartei gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt alle hier im Podcast seid, Nia, Viviane und Anna. Das ist das erste Mal, dass wir mit so vielen Gästen gleichzeitig aufnehmen und ich bin sehr gespannt auf die Folge und was ihr zu erzählen habt. Hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Ja, hi.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid und wir fangen direkt damit an, euch ein bisschen kennenzulernen. Wer bist du denn, Nia? Mit dir fangen wir an. Und warum hast du Haustürwahlkampf für die Linke gemacht? Wie kam es dazu?
Hallo nochmal, ich bin Nia, ich bin 19, ich studiere an der FU und ich bin Teil von Studis gegen Rechts und ich freue mich erstmal mega hier zu sein. Danke für die Einladung. Genau, ich würde sagen, ich war immer relativ links. Meine Familie kommt aus der Sowjetunion. Meine Mutter ist jüdisch und ich glaube, es ist so ziemlich unmöglich, jüdisch in Deutschland zu sein und irgendwie politisch zu sein, aufzuwachsen mit den Erzählungen von Faschismus, von Nationalsozialismus, auch meiner eigenen Familiengeschichte, die durch Osteuropa auch so ganz stark geprägt war mit dem Einfall der Nationalsozialisten. Und ich würde sagen, was mich so sehr mitgeprägt hat, war dann tatsächlich auch der Aufstieg der AfD. Also solange ich irgendwie politisch denken kann, gab es halt die AfD und sie wurde von Jahr zu Jahr irgendwie größer und beliebter und bedrohlicher. Und es hat dann dazu geführt, dass ich dann, als ich so in der Schule war, so viel auf Demos unterwegs war. Und dann, als ich an die Uni gekommen bin, das war letztes Jahr, genau, das war in meinem Ende des Wintersemesters, gab es dann so diese Korrektivrecherche, diese Kastenenthüllungen und dann war irgendwie klar, okay, jetzt muss man wirklich irgendwas machen. Dann hat sich Schwyz gegen Rechts gegründet, bin ich dorthin gekommen. Genau, und wir haben so ganz viel Antifa-Arbeit gemacht, diese Kampagne AfD-Bundesparteitag blockieren. Und genau, dann war ich in Leipzig im Juli, um den Haustürwahlkampf von Nam Süd zu unterstützen. Ich würde sagen, für mich persönlich habe ich in Leipzig gesehen, einfach, dass ein unglaublich sinnvolle Methode ist und ein unglaublich, ja, cooler Politikansatz, den ich dort gesehen habe und den ich jetzt hier in Neukölln weiterverfolgen wollte.
Das sind ja schon erste coole Einblicke. Wir werden auf vieles wieder zurückkommen, was du jetzt schon angesprochen hast, Nia. Bevor wir jetzt richtig in die Materie starten, Anna, vielleicht nochmal zu dir. Wo kommst du politisch her? Was hat dich politisiert? Und wie kam es dazu, dass du jetzt bei der Bundestagswahl Haustürwahlkampf für die Linke gemacht hast?
Ich bin Anna, eine Aktivistin der interventionistischen Linken Berlin. Wir sind eine bundesweite antikapitalistische und linksradikale Organisation, die sich in verschiedenen sozialen Kämpfen engagiert, von Klimagerechtigkeit über Antifaschismus bis hin zu Mieterinnenkämpfen. Und ich persönlich bin seit 2008, 2009 mit den Bildungsstreiks politisch engagiert. Damals ging es um die Schulzeitverkürzung. Ich wollte nicht mit meiner Schwester in eine Klasse. Und so richtig angefangen, das System in Frage zu stellen, habe ich dann eigentlich, als ich so massive Polizeigewalt erfahren habe auf Anti-Nazi-Protesten. Und genau, heute bin ich Kommunistin, weil ich überzeugt bin, dass wir uns der Tyrannei von Kapitalistinnen nicht länger aussetzen sollten, weil sie unser Klima zerstören, Kriege führen und Millionen von Menschen in Armut bringen. Und deswegen ist es eine wichtige Frage, warum ich den Haustürwahlkampf unterstützt habe, weil ich gar nicht so großer Fan von der Linkspartei bin. Und für mich war das eher eine taktische Intervention in den Rechtsruck, weil mir das einfach Angst macht, dass die AfD immer stärker wird. Es gab die Möglichkeit, über die Direktmandate der AfD wenigstens ein paar Sitze im Bundestag und Geld zu entziehen. Es gab aber auch tatsächlich das Argument, dass es eine antirassistische und soziale Opposition im Bundestag braucht, weil es einfach den Diskurs so massiv verschieben würde, wenn die Linkspartei nicht mehr dabei wäre, sowohl medial als auch konkret im Parlament.
Jetzt haben wir schon zwei Geschichten von euch gehört, die eigentlich stark von Bewegungsorganisationen irgendwie dann hinterzugehen, jetzt zur Bundestagswahl, sich für eine Partei zu engagieren, vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger überzeugt von der Partei. Aber wie ist es denn bei dir, Viviane? Wie bist du jetzt dazu gekommen, Haustürwahlkampf für die Linke zu machen?
Hi, auch von mir. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, mit euch über dieses coole Thema heute reden zu können. Ich bin Viviane, ich bin Mitte 20 und studiere noch. Und bin beim SDS aktiv tatsächlich. Das ist der Sozialistisch-Demokratische Studiverband und das ist der Studiverband, der nah an der Linken dran ist. Deshalb vielleicht auch nochmal eine etwas andere Schlagseite. Genau, bevor ich dazu vielleicht was sage, nochmal ganz kurz zu mir. Ich glaube, ich kann mich so bei Nia bei einigen Punkten anschließen, wo eigentlich eine eigene Biografie, glaube ich, ganz wichtig war, beziehungsweise es dann total wichtig wurde eigentlich, vielleicht auch Migrationserfahrung, Armutserfahrung oder so, durch ein linkes Weltbild eigentlich zu ergänzen. Das war bei mir, glaube ich, ganz stark so. Ich bin ja auch in Berlin groß geworden und habe eigentlich die Hälfte meiner Jugend in der Rigaer Straße verbracht. Deshalb war es jetzt nicht so ganz überraschend, dann genau links rauszukommen, sage ich mal. Aber ich glaube, es war vor allen Dingen halt auch genau eigene Erfahrung beim Großwerden und bin dann auch ganz viel eigentlich an der Frage damals 2014, 15 um so solidarische Migrations- und Fluchtbegleitung wirklich politisiert worden, aktiv geworden und bin dann erst im Studium zum SDS gekommen. dann da Sozialistin geworden. Und das hat mir dann aber auf jeden Fall auch geholfen, diese ganzen anderen Erfahrungen, die ich da so selbst oder halt auch in der politischen Erfahrung gemacht habe, irgendwie einzuordnen und bin dann da geblieben. Und ich glaube, wenn man jetzt erstmal hört, Studienverband der Linken, dann ist so ganz klar, okay, die sind ja nah an der Linken und die machen natürlich den Wahlkampf und so. Und das ist, glaube ich, ganz witzig, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es ganz ähnliche Diskussionen oder in Teilen ähnliche Diskussionen jetzt zwischen IL, dies gegen rechts oder im SDS gegeben hat, weil wir verstehen uns schon als relativ unabhängig. Das allererste Mal, dass ich Wahlkampf für die Linke gemacht habe, war tatsächlich auch bei Namsü, ein langjähriger Genosse, der auch im SDS war. Deshalb war das irgendwie so sehr klar, dass man da irgendwie Lust hat, sich zu engagieren. Und jetzt hier in Berlin haben wir dann tatsächlich auch diskutiert, okay, wo können wir eigentlich einen entscheidenden Unterschied machen und sind dann auf Neukölln gekommen, weil Ferhat einfach ein saustabiler Politiker ist, der uns in sehr vielen Kämpfen schon unterstützt hat, weil die Art und Weise, Politik dort zu machen, uns einfach anspricht und wir auch in Teilen von Positionen einfach da eine viel größere Nähe haben, als vielleicht auch zu anderen Teilen, selbst in der Berliner Linken. Naja, und im Endeffekt sind wir auch nicht so riesig, deshalb wollten wir halt irgendwo einen Unterschied machen und sind dann halt auch nach Neukölln. Aber ich würde sagen, Neukölln war für uns schon der primäre Bezugspunkt dann hier auch in Berlin.
Ihr seid ja jetzt drei Menschen aus drei unterschiedlichen Organisierungen und der Fokus von unserem Gespräch heute soll ja auf dem Haustürwahlkampf liegen. Trotzdem wäre es, glaube ich, für unsere HörerInnen nochmal total interessant, ein bisschen genauer zu verstehen, was macht ihr denn sonst so? Also was sind denn sonst so die Fragen, die euch als Bewegungsakteure beschäftigen? Ein paar Schlagworte sind ja jetzt gerade schon gefallen in eurer ersten Antwort, aber vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen weiter rein. Nia, im Vorgespräch hast du gesagt, dass Studis gegen Recht so unterschiedliche strategische Stränge verfolgt, wovon die Unterstützung von antifaschistischer Politik im Parlament eigentlich auch nur ein Strang ist. Magst du noch ein paar Worte sagen dazu, was sonst so eure Ansätze im Kampf gegen die AfD sind?
Also man hört es schon ein bisschen am Namen. Wir verstehen uns vor allem als antifaschistische Gruppe am Campus. Uns gibt's auch gar nicht so lange erst. Ich glaube, wir hatten so unser Einjähriges erst so letzten Monat. Und dann im letzten Sommersemester haben wir, genau, das war so das, diese große Kampagne war vor allem das Verhindern des AfD-Bundesparteitages. Also letztes Semester hat der am 29. Juni, war das glaube ich, in Essen stattgefunden. Da haben wir dorthin so Bustickets verkauft, dafür Mobi gemacht, die Anreise organisiert, Aktionstrainings vorbereitet und so. Und damals sind wir mit, das war total krass, 240 Studis ungefähr aus Berlin dorthin gefahren. Wir haben uns als Teil des Bündnisses Widersetzen halt an den Massenaktionen des Zivilen Ungehorsams dort auch beteiligt. Für, ich würde sagen, 80% das erste Mal, für mich auch. Und als der Bundesparteitag in Riesa dann jetzt am 11. Januar stattgefunden hat, der AfD wieder, es war auf jeden Fall ein bisschen stressiger, aber dann haben wir wieder dasselbe gemacht. Das heißt, ganz viel mobilisiert zu den Gegenprotesten. Und wir konnten aus Berlin, sind wir mit circa 1400 Leuten dort angereist. Wenn wir wirklich uns als Antifaschisten verstehen, wenn wir wirklich der AfD, wenn wir wirklich rechtsextrem irgendwas entgegensetzen wollen, dann ist ganz klar, dann müssen wir auch etwas aufbauen. Dann müssen wir auch Pole der Hoffnung aufbauen, solidarische Alternativen aufbauen. Und für uns konkret, genau, war dann die Entscheidung einerseits, jetzt mit den Bundestagswahlen war das ganz klar, es kann nicht sein, dass die Grünen und die SPD so das Linkeste im Parlament sind. Ich glaube, Anna hatte es schon gesagt, wenn die Linke halt raus wäre, gäbe es halt diese krasse Diskursverschiebung und so, die wir uns gar nicht leisten können. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, genau vor allem Fokus Neukölln, auch den Haustürwahlkampf, die Haustürgespräche dort zu unterstützen. Und zweitens, das ist vielleicht auch ganz spannend, gerade findet auch die Tarifverhandlungsrunden im öffentlichen Dienst und in Berlin auch bei der BVG statt. Und das sind, ich weiß nicht, das sind so 2 Millionen Leute bundesweit insgesamt. Es ist total krank. Hier in Berlin sind es genau BVG, BSR, Krankenhäuser, aber auch die Post auch. Genau. Und dort ist es uns auch sehr wichtig, gewerkschaftliche Auseinandersetzungen, den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Arbeitsrechte zu unterstützen. Weshalb wir zum Beispiel teilweise Ansprache bei den Streiks machen, dort mit den Leuten ins Gespräch kommen, unsere Solidarität zeigen, als Teil des Bündnisses Berlin steht zusammen, mit so vielen Beschäftigten auch reden. Und ich würde sagen, unsere Doppelstrategie ist einerseits dieser Gegenprotest mit so der großen Sache mit den AfD-Bundesparteitag, aber auch kleinere lokale Sachen und gleichzeitig dieser Aufbau von solidarischer Alternative in Form von Haustürgesprächen in Neukölln und Streiksolidarität.
Cool. Das ist ja spannend und klingt also für mich erstmal sehr eindeutig, so eine Doppelstrategie zu fahren. Wir sprechen jetzt im Gespräch später vor allem noch über die solidarische Alternativen aufbauen, über den Teil. Aber ich finde es sehr sinnvoll, das irgendwie zu verknüpfen. Einjähriges Bestehen, das ist ja noch total jung. Dagegen ist die EL ja richtig oldschool, Anna. Wir haben im November, glaube ich, mit Genossinnen von dir erst über euer Zwischenstandspapier gesprochen, wo ihr die letzten 10 Jahre eure Strategie reflektiert habt. Für alle HörerInnen, die jetzt aber neu dabei sind, was ist denn die EL und was ist sonst eure politische Arbeit? Ihr wart ja auch bei Deutsche Wohnen und Co. schon sehr aktiv bei Tesla stoppen, macht sonst Aktionen zivilen Ungehorsams, habt aber jetzt halt auch schon ein bisschen Erfahrung mit Haustürgesprächen. Ja, wie seid ihr jetzt auch dazu gekommen, euch in der Köln einzubringen?
Wir bespielen ja sehr viele unterschiedliche Politikfelder, auch als interventionistische Linke Berlin. Und ich fand das eigentlich gerade spannend, was Nia gesagt hat, weil unsere Strategie gegen den Rechtsruck aus ähnlichen Elementen besteht, würde ich auch sagen. Und das ist zum einen natürlich dieses, das würden wir so antifaschistische Gegenmacht aufbauen nennen, was bei Widersetzen beispielsweise passiert, wo wir auch Teil von waren und was aber auch zum Beispiel beim Solidarischen Bündnis gegen Rechts, wo wir auch in Berlin Teil von sind, stattfindet, wo antifaschistische Strukturen im Berliner Umland unterstützt werden. Ich glaube, ein zweites Element, das fand ich auch spannend bei Nia, ist eben die kollektive Organisierung in sozialen Kämpfen. Das würde ich auch sagen, ist Teil von der Strategie. Und da zählt bei uns zum Beispiel rein, dass wir also eine Gesundheits-AG haben, die auch Streiks in den Krankenhäusern unterstützt, dass wir in die Kürzungen interveniert haben mit dieser Unkürzbar-Protesten, die hier in Berlin ja auch stattgefunden haben. Und ganz wichtig, hast du angesprochen, Deutsche Wohnen enteignen, nach vorne bringen und da ja auch dieses Element der Haustürgespräche schon als ein ganz starkes Element aufgetaucht ist und auch wieder auftauchen wird, weil nächstes Jahr wird es ja einen neuen Volksentscheid geben und dann wird hoffentlich ja wirklich mal enteignet. Das sind so zwei Elemente und ich würde sagen, dass wir jetzt in Neukölln aufgetaucht sind, hat damit zu tun mit eigentlich einem dritten Element von dieser Strategie gegen Rechts und das ist, dass es auch darum gehen wird, in den nächsten Jahren Spielräume zu verteidigen. Wir sehen ja, dass linke Projekte angegriffen werden, dass Mittel gekürzt werden, jetzt gerade gibt es diesen Angriff auf die NGOs und ich denke, dass es notwendig ist, dann manchmal auch über den eigenen Schatten zu springen und in diesem Fall sich zum Beispiel eine Linksparteiweste anzuziehen und um einfach das zurückzudrängen. Da muss man manchmal Kompromisse machen und das war auch die Entscheidung, die meine Ortsgruppe dann getroffen hat, in diesen Wahlkampf taktisch zu intervenieren. Das war jetzt, es gibt sozusagen viele kritische Stimmen auch gegenüber dieser Entscheidung in der Organisation und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die die Linkspartei besser finden als ich. Also da ist sozusagen das relativ breit aufgestellt.
Auch wieder viele Themen, an die wir später weiter anknüpfen werden. Ja, dann machen wir die Runde doch hier jetzt noch komplett mit dir, Viviane. Du warst vor Ort im Wahlkreis in Neukölln ja in so einer organisierenden Funktion vor allem auch tätig. Magst du uns noch mal einen Einblick geben, wie das genau aussah? Also was war deine Rolle und wie hat der SDS auch da mitgeholfen vor Ort, diese Haustürwahlkampfgespräche zu organisieren?
Genau, als SDS sind wir eigentlich auch primär als Studieverband aktiv. Also das heißt an den Universitäten, aber da auch eigentlich nicht nur an den Universitäten, sondern immer eher in so einem Dreieck eher zwischen Bewegung, Unis und der Partei. Und da trifft es, glaube ich, auch ganz stark mit dem, was die anderen beiden schon erzählt haben. Zum Beispiel ist eine meiner primären Erfahrungen oder der ersten Erfahrung auf jeden Fall im SDS auch gewesen, halt bei Deutsche Wohnen und Co. und eigenen die Hochschulstruktur mit aufzubauen. Deshalb gibt es da natürlich auch eine sehr enge Zusammenarbeit, zum Beispiel auch zu IL oder auch zu ganz vielen anderen Akteuren schon. Oder auch jetzt mit der Kürzungspolitik. Ich würde sagen, dass wir da als SDS so reingegangen sind, eher eine Neuerung. Also es gibt viele ehemalige Genossinnen, die im SDS ausgebildet waren und halt jetzt in Neukölln ganz viel aktiv waren und zum Beispiel im Koordinierungskreis waren, also dort die Kampagne zentral getragen haben. Und von Anfang an war aber auch der Wunsch der Kampagne, eben andere Akteure mit einzubeziehen, weil halt der Anspruch war, Politik anders zu machen. Das heißt jetzt nicht nur sozusagen genau das Parlament anzuvisieren und dort dann versuchen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und dann da die Mehrheiten zu verschieben, sondern wirklich auch zu sagen, okay, das Parlament ist ein Austragungsort, aber vor Ort im Kiez, in den Betrieben auf der Straße, die sind mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, deshalb wurden halt so viele Hände auch gereicht, um explizit auch nochmal andere Akteure mit einzubeziehen, wie zum Beispiel die EL, wie Studis gegen Rechts oder halt wie auch der SDS, der jetzt nicht unbedingt so viel Parteiarbeit vorher gemacht hat. Und ich glaube, da sind wir dann halt reingekommen und da können genau Nia und ich vielleicht auch später nochmal erzählen, als Studis hatten wir ähnlich wie die EL halt auch einen eigenen eigenen Bezirk, genau, mit über 20.000 Türen, den wir dann organisiert haben. Und ja, es war erstmal eine sehr große Herausforderung, aber es war dann auch einer, an dem man richtig cool wachsen konnte, die sehr viel Bock gemacht hat.
Anna, du hattest jetzt schon so ein bisschen durchschimmern lassen, dass ja die Entscheidung für diesen Haustürwahlkampf Stück weit auch ein über den eigenen Schatten springen war, wo es irgendwie ja zum Teil auch vielleicht bei manchen Bauchschmerzen gab oder vielleicht auch kontroverse Diskussionen. Magst du uns da noch so ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen? Also was waren da vielleicht auch die strittigen Punkte? Was waren die Kontroversen bei euch bei dieser Entscheidung? Und wie kam es dann dazu, dass ihr euch letztlich dann auch dafür entschieden habt?
Also, ich glaube, wichtig ist nochmal zu betonen, wir machen außerparlamentarische Politik. Das machen wir auch bewusst. Ich glaube, dass das jetzt stattgefunden hat und dass das die letzten 10 Jahre nicht stattgefunden hat, dass wir uns am Wahlkampf oder am Haustürwahlkampf für die Linke beteiligen, liegt daran, dass die Situation einfach so zugespitzt ist, also dass der Rechtsruck so zugespitzt ist. Und ich glaube, es gibt Leute, die sagen, das ist jetzt genau richtig, dass wir da an diesem Punkt diesen Kompromiss machen. Und es gibt auch Leute, die sagen, diesen Kompromiss sollte man einfach generell nicht machen.
Das gibt einem ja schon mal ein bisschen aber auch eine Vorstellung davon. Es ist ja oft so, dass wenn man in Bewegungen aktiv ist, man irgendwie in einer sehr großen Koalition von Leuten Entscheidungen fällt, die ein bisschen unterschiedliche Weltbilder haben und auch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Wandel gesellschaftlich genau funktioniert und was für Kompromisse man dafür eingehen kann oder sollte. Spannend, dass ihr euch dafür entschieden habt. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen Bild davon bekommen, wie das in der Praxis aussieht. Wie ist denn das, Nia, für alle, die noch nie an der Haustür geklopft haben, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Was passiert da?
Also wie gesagt, ich hatte ja schon in Leipzig bei einem Sü-Haustürwahlkampf gemacht und da läuft es sehr ähnlich ab wie in Neukölln. Ich würde sagen, in Neukölln war das noch ein bisschen professionalisierter, aber an sich ist die Struktur relativ gleich. Also man kommt da an, man hat da immer so eine, das ist ein bisschen unterschiedlich. In Leipzig hatten wir immer so eine zentrale Aktionsversammlung, wo man alle so zusammengekommen sind. Da hatten am Sü ein paar Worte gesagt, hier in Neukölln. Während der Aktionswoche war es genauso. Man hatte morgens dann immer so, ist man so alle zusammengekommen. Dann gab es eine Schulung. Dann ist man so rausgestrahlt in die Welt. Genau, es gibt so immer den Moment, wo man dann genau alles zusammenkommt. Die Leute, die noch nie an den Haustüren waren, bekommen dann eine Schulung. Zu der kann Viviane auch mehr sagen, weil sie hat ganz viele von denen gegeben. Und dann bekommt man so einen richtig tollen Beutel. Tatsächlich auch ähnliches Design. Sowohl in Leipzig als auch bei Namsü. Und da gibt's so Flyer drin, da gibt's so, wie nennt man das, Flyer in verschiedenen Sprachen, noch so Türhänger, Dinger, also so Sachen, die man dann so an die Tür hängt, wenn man die Leute nicht erreichen konnte. Und dann hat man so ein schönes Klemmbrett, wo man so Kontaktlisten drin hat und auch den Gesprächsleitfaden, zu dem ich gleich noch was sage. Und dann bekommt man so von den BezirksorganizerInnen, es gibt so eine App, so eine linke App, und dort können so bestimmte Leute so Bezirke, so Straßen freischalten. Vielleicht kann Viviane wieder besser dazu was sagen, weil sie das ganz viel dann auch selber gemacht hat. Und man bekommt auf jeden Fall so eine Straße zugewiesen, mehrere Adressen. Und dann geht man so raus, immer zu zweit und in ein Haus und dann normalerweise auch zu viert in einer Gruppe. Und dann geht man dorthin und dann klingelt man dort einmal und dann sagt man, hallo, hier ist Nia von der Linken. Wir klingeln gerade bei allen Menschen hier in dem Kiez, um so mit ihnen zu reden und zu fragen, wie sie ist, was sie eigentlich gerade so beschäftigt. Könntest du uns vielleicht mal aufmachen? Und dann sagen die Leute, ja, let's go, kommt nach oben, passiert wenig. Aber häufig kommt dann irgendwie so das Argument, nee, ich habe eigentlich gerade keine Zeit. Und dann kann man irgendwie sagen, yo, kann ich trotzdem mit deinen NachbarInnen reden? Und dann lassen die einen meistens rein. Es kommt aber auch vor, dass man so gar nicht in Häuser reingelassen wird, weil irgendwie niemand aufmacht, niemand zu Hause ist oder so. Das ist natürlich nicht so nett. Aber ganz häufig kommt man dann trotzdem irgendwie dann rein in das Haus und dann, also ich habe das immer so gemacht, man geht nie alleine in ein Haus, sondern immer zu zweit, aber einzeln an die Türen. Das heißt, eine Person fängt oben an und die andere unten, machen wir das normalerweise. Und dann klingelt man halt an jeder Tür. Und genau, dann, wir haben so ein, ich habe das schon erwähnt, es gibt so einen Leitfaden. Ich habe den nicht mitentwickelt für Neukölln, aber was vielleicht ganz spannend ist, dass die Struktur, egal ob in Leipzig oder Neukölln, aber auch, das ist auch dieselbe Struktur, die wir zum Beispiel bei Campusgesprächen benutzt haben oder um mit Beschäftigten zu reden. Also am Anfang kommt dann, man klopft so an der Tür und dann ist man, hallo, ich bin Nia von der Linkspartei, wir reden gerade mit allen Menschen im Haus, was sie so beschäftigt. Wie ist es denn bei dir so? Wenn du morgen das Sagen hättest, was würdest du ändern? Also man fragt, das ist so der zweite Punkt, man fragt nach dem Anliegen. Was beschäftigt die Leute? Dann sagen die, und ganz häufig sind das so Sachen wie Miete zum Beispiel oder der ganze Müll in der Nachbarschaft oder so. Und dann baut man da halt irgendwie nach, was bedeutet das eigentlich konkret für dich? Okay. Und dann ist so der zweite Teil davon, so Leute dann aber auch konkret in die Verantwortung zu ziehen. Das heißt, wer denkst du, ist denn dafür verantwortlich? Warum ist es dann so? Agitation. Was dann passiert ist, dass man so den Plan to Win vorstellt. Also dann sagt man, genau, und deshalb, ich glaube, du hast total recht, es ist total scheiße, dass du deine Miete und Lebensmittel nicht gleichzeitig bezahlen kannst. Ich glaube aber, dass es anders geht. Genau, Ferhat ist hier so dieser Kandidat, der dann dafür sorgen wird, dass so diese Themen in das Parlament gebracht werden. Dann kommen auch die Argumente zum so strategischen Wählen. Darüber können wir später vielleicht nochmal sprechen, weil das ist ein sehr spannender Punkt. Und dann ist das Wichtigste eigentlich das, was zum Schluss kommt, nämlich die Entscheidungsfrage. Und dann schaut man der Person ganz tief in die Augen. Und normalerweise merkt man ja in dem Gespräch, ob die Person jetzt irgendwie so die AfD wählt oder halt doch zugänglich ist. Aber es ist eigentlich egal, welches Gefühl man mit dem Gespräch hat, weil man stellt immer, immer, immer die Entscheidungsfrage und man schaut bis untief in die Augen und man fragt, hallo XY, wir haben jetzt miteinander geredet, du hast mir jetzt erzählt, du hast diese Anliegen, die dich beschäftigen und die erste Stimme Ferhat zu geben, wäre eine Möglichkeit, dem irgendwie zu helfen. Irgendwie so in die Richtung, bist du bereit, Ferhat Kocak die erste Stimme zu geben? Ja oder nein? Und dann manchmal sagen die Personen ja, manchmal sagen die Personen nein. Ganz häufig schweigen die Personen und schauen einen so ein bisschen an. Und so laufen Gespräche ungefähr ab.
Das heißt, am Ende geht es letztendlich darum, dass ihr diese Wahlzusagen ja versucht zu sammeln und da auch so ein bisschen dran abzuschätzen versucht, wie erfolgreich ihr diese Gespräche geführt habt. Also ich habe jedenfalls gehört von Leuten, die in Neukölln aktiv waren, dass praktisch nach jedem Haus man nochmal so ein bisschen zusammenkommt unten mit dem Buddy und dann sagt, okay, wie war die Resonanz? Dann kann man das eintragen und man findet auch so ein bisschen, okay, wie viele Leute haben uns jetzt schon gesagt, okay, ihr könnt, auf meine Stimme könnt ihr zählen. Nia, hattest du da auch Erfahrung, also hast du da mal AfD-Wähler, eine AfD-Wählerin getroffen und konntest die vielleicht sogar dann überzeugen, doch die Linkspartei zu wählen?
Ich persönlich nicht. Also ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen, der so offen gesagt hat, ich wähle die AfD. Ich hatte ein, zwei Personen, bei denen ich es mir so ein bisschen gedacht habe. Aber ich kenne Leute, die so sich länger dann auch mit so richtigen Nazis auch einfach unterhalten haben. Und ich kenne auch richtige Leute, die genau tatsächlich jemanden hatten an den Haustüren, die so die AfD gewählt haben und dann doch die erste Stimme Linke gegeben haben. Ich glaube, das ist aber relativ selten und das ist auch gar nicht so sehr Sinn der Sache.
Ich habe halt so rassistische Argumente an den Haustüren schon gehört und ich fand aber, dass es da relativ, also bei mir hat es relativ gut geklappt, wenn man fokussiert hat auf, was ist das eigentliche Problem, was dich in deinem persönlichen Umfeld betrifft? Und dann kommt man halt schnell doch wieder zurück zu Mieten oder zum Arbeitsplatz oder so und merkt, okay, also Migration betrifft mich eigentlich gar nicht so sehr. Zum Beispiel, weil in Neukölln das auch eher meine Nachbarn sind, die ja auch halt nett sind. Also
Viviane, magst du noch ergänzen?
Genau das, was Anna beschrieben hat, war dann halt immer die Art und Weise, wie wir vorgegangen sind. Also wir haben uns wirklich darauf vorbereitet, an den Haustüren natürlich mit diskriminierenden Aussagen konfrontiert zu werden. Seien es jetzt rassistische, seien es queerfeindliche, sexistische Aussagen, es war uns klar. Diese Gesellschaft ist so strukturiert, das wird auf jeden Fall vorkommen. Und was man sehr häufig mitbekommen hat, ist halt, dass Menschen ein sehr diffuses Weltbild haben. Also anders als jetzt vielleicht Leute, die schon seit 20 Jahren organisiert sind oder so, dann sehr unterschiedliche Punkte, die vielleicht eher links sind, eher rechts sind, miteinander verknüpfen und dann genau immer wieder zurückzukommen und eher die Brücken zu schlagen und überhaupt erstmal zu ermöglichen, auch durch so ein Gespräch so ein rassistisches Narrativ beispielsweise auch zu herauszufordern. Das war schon unser Anliegen auch, weil wir halt denken, dass es halt in einem persönlichen Gespräch viel besser funktioniert als jetzt mit dem x-ten Post oder vielleicht mit einem Flyer, der sowieso nur diejenigen erreicht, die sowieso schon überzeugt sind oder offen für seine eigenen Ideen. Deshalb würde ich schon sagen, dass das mit AfD-Wählern an und für sich zu sprechen natürlich total sinnvoll ist. Mit den überzeugt Rechtsextremen würde ich jetzt auf keinen Fall ein Gespräch suchen. Da wäre mir dann auch mein eigener Tag irgendwie zu schade für.
Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es gar nicht, also dass die Brücke dann gar nicht so sehr ist, halt AfD-WählerInnen zu überzeugen, sondern dass es wirklich eher darum geht, das habt ihr auch, glaube ich, so ausgegeben, Leute von der SPD oder Grünen dazu zu bewegen, jetzt gerade in Neukölln mit der Erststimme Ferhat zu wählen. Jetzt gerade in dem, was du gesagt hast, Viviane, kam mir schon nochmal vor, auch das ist für mich jetzt zumindest so klang, als hättet ihr auch viele NichtwählerInnen mobilisieren können. Glaubst du, dass das so der Fall ist? Weil überzeugte SPD und GrünenwählerInnen, das sind ja vielleicht schon Leute, die ein bisschen stärker politisch orientiert sind schon. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, sind ja wirklich Leute eher mit einem diffusen oder auch sehr ambivalenten politischen Weltbild oder Einstellung. Und das sind ja auch die, bei denen es tendenziell überhaupt viel, viel schwerer ist, die überhaupt zu einer Wahl zu bewegen, weil die sich gar nicht so sicher sind, wo sie am besten ihr Kreuz machen oder auch zum Teil sowas wie ein Valomaten schon eigentlich das politisch zu hochschwellig ist, um sich so richtig in der Wahlentscheidung zu verorten. Was ist denn da eure Erfahrung oder was war vielleicht auch die Strategie? Ging es eher um Nichtwählerinnen oder ging es eher darum, progressive Stimmen zur Linken zu ziehen?
Ich glaube, genau das war halt eine Doppelstrategie. Wir haben uns auch im Vorhinein Karten dazu angeschaut. Wenn man sich anschaut, wer eigentlich in Neukölln vor allen Dingen nicht wählt, dann sind das überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und unsere Annahme war halt, die Menschen, die in Neukölln nicht wählen, ob jetzt mit Migrationshintergrund oder auch nicht, tun das aus total nachvollziehbaren Gründen, ja. Also das erstmal so anzunehmen, zu sagen, okay, diese Menschen fühlen sich von der herrschenden Politik nicht vertreten. Was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, wenn ich mir anschaue, wie ich eigentlich Politik oftmals wahrnehme, womit sich Politiker beschäftigen und dass das so wenig oftmals mit dem zu tun hat, was mich jetzt in meinem Alltag auch beschäftigt. Und ich glaube, dass wir da halt angesetzt haben, also wenn ich jetzt über die Nichtwählerin spreche und sagen würde, genau, deshalb machen wir ja auch Politik anders. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, Leute, die schon seit Jahren vielleicht sich losgesagt haben von der Politik, die wieder zurückzugewinnen. Und ich würde auch sagen, dass das die schönsten Gespräche waren, die ich an den Haustüren hatte. Das waren nicht jetzt unbedingt diejenigen mit vielleicht Menschen, die dann eher mit der Zweitstimme Grün oder SPD wählen, aber sich taktisch vielleicht für eine Erststimme für Ferrat genau entschließen, dazu kann ich gleich mal was sagen, sondern wirklich diejenigen, die sich schon seit so vielen Jahren nicht gehört, nicht gesehen fühlen, die seit Jahren sagen, egal was ich hier wählen würde, es wird doch immer nur schlimmer und die Politiker interessieren sich doch sowieso nur alle 4 Jahre für uns oder halt alle 5 Jahre, wenn es jetzt ums Abgeordnetenhaus geht. Und da wirklich ins Gespräch reinzugehen und zu sagen, ich kann das total gut nachvollziehen, aber deshalb stehe ich hier, weil mich interessiert, was sie betrifft. Und ich würde sagen, das ist halt auch was, was halt mit diesen Haustürgesprächen, die Mia halt gesagt hat, sehr gut funktionieren kann, dass man halt wirklich zu den Menschen kommt, die man oft sonst nicht mehr erreicht. Und das war halt ein unglaublicher Gewinn. Und ich glaube, deshalb haben wir auch tatsächlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt in Neukölln vielleicht auch viele Menschen mit, genau, die vorher nicht gewählt haben, erreicht haben. Zum Beispiel natürlich auch durch Ferrats Profil. Ne? Ferrat ist ein anderer Politiker als die anderen. Ferrat hat selbst Migrationshintergrund, ist Überlebender eines rassistischen Anschlags. Also kennt die Realität in Neukölln, weiß, worum es eigentlich geht. Und dann natürlich auch ein Fokus auf die Themen, die wir alle schon seit Jahren so sehr in unserem Alltag spüren, ob es jetzt diese krassen Mieten sind oder die Preisexplosion.
Gleich geht's weiter. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Heute sprechen wir mit Mia, Viviane und Anna über Haustürwahlkampf und den Erfolg der Linkspartei bei der Bundestagswahl. Ein Thema, auf das die Haustürwahlkämpferinnen an den Türen immer wieder gestoßen sind, sind die überteuerten Mieten in Berlin. Da trifft es sich gut, dass uns im Vorfeld zu dieser Folge eine Baugruppe aus Berlin-Friedrichshagen geschrieben hat und uns darum bittet, in unserem Podcast auf sie aufmerksam zu machen. In Berlin-Friedrichshagen entsteht ein Genossenschaftshaus nach höchsten sozialökologischen Standards. Dort sollen auch Wohnungen für geflüchtete Familien bereitgestellt werden. Die Baugruppe sucht gerade noch solidarische Genossinnen, die die Möglichkeit haben, mit ihrem Geld den Bau dieser Wohnungen für geflüchtete Familien mitzufinanzieren. Falls du ein bisschen Geld übrig hast oder vielleicht reiche Verwandte hast, die sich da finanziell mit engagieren können, dann schau doch einfach auf den Link in den Shownotes und melde dich bei der Gruppe. Falls du selbst noch auf der Suche nach einer Wohnung und einem solidarischen Wohnprojekt bist, dann kannst du dich auch über den Link in den Shownotes mit der Gruppe in Verbindung setzen und rausfinden, ob die Gruppe vielleicht für dich passt. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ich finde halt mit der SPD und der Grüne, das ist halt so sehr wahltaktisch auf eine Art. Ich finde, es hat so
mehrere Elemente. So mit.
Genau, wahltaktisch. Ne? Das ist manchmal auch tatsächlich noch schwerer gewesen, die Gespräche ab und zu. Aber was ich damit meine, ist so ein bisschen so, das ist natürlich total klar. Viele SPD- und Grünenwählerinnen, das jetzt mal vorweg, waren natürlich auch krass enttäuscht von den Regierungsparteien. Ne? Beide waren ja anders als die Linke in der Regierung und haben das, was wir die letzten Jahre da gesehen haben, mit Aufrüstung, mit krassen Sozialkürzungen, mit einer rassistischen Hetze und so mitgetragen. Also ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt ein verlorenes Feld gewesen, Menschen dann davon zu überzeugen, vielleicht auch mal eine andere Variante auszuprobieren. Was ich halt so krass finde an unserem Wahlsystem, und das war natürlich dann auch mit das Hauptargument, ist, dass wir dieses Ein- und Zwei-Stimmen-System haben und deshalb sowohl der Kandidat von der SPD, Hakan Demir, als auch von den Grünen, Andreas Audrit, über die Landeslisten eingezogen sind. Ja, also die sind zwar beide in Neukölln aktiv, aber haben sich sehr hohe Landeslistenplätze gesichert, 2 und 3 für die Berliner Grünen und die Berliner SPD. Das heißt, die waren nicht angewiesen auf die Erststimme. Und das war natürlich eine ideale Ausgangsbedingung, um dann für uns zu sagen, okay, die beiden sind ja schon drin, aber hier hat deine Direktstimme, also die Erststimme, vielleicht nochmal eine viel größere Wirkung. Denn hier geht es darum, eine soziale Opposition überhaupt im Bundestag zu halten. Damals sagten wir noch, wir kommen überhaupt nicht über die 5%. Wir brauchen diese 3 Direktmandate und wir wollten Neukölln gewinnen. Einfach weil wir sagen, so wie wir hier in Neukölln Politik machen, das muss eine Zukunft haben. Das muss sozusagen einen Gewinn einfahren. Wir wollen sozusagen nicht nur im Parlament aktiv sein, sondern halt ein Parlament in den Kiezen, auf der Straße, hier vor Ort. Und da waren aber viele Menschen dann halt auch offen, weil sie halt gesagt haben, ja, okay, gut, wenn die sowieso drin sind, dann kann ich ja mit der Zweitstimme nochmal überlegen. Spannend ist tatsächlich, dass wir da in Neukölln aber auch sehr, sehr viele Zweitstimmen dazu gewonnen haben. Krass. Aber natürlich halt auch einfach auf Ferhat, auf einen Politiker, den super viele Leute im Kiez kennen und vertrauen, der schon seit Jahren sein Gehalt abgibt und Sozialsprechstunden noch. Das überzeugt halt auch einfach.
Ich finde es richtig interessant, weil so im klassischen Campaigning, aus dem ich auf jeden Fall auch eher komme, sind Kampagnen um strategische Wahl super schwierig. Also Leute mit so einer sehr rationalen und abwägenden Haltung zur Politik zu erreichen, ist tendenziell extrem schwierig, weil Leute halt ganz oft sagen, sie wollen aber das wählen, woran sie am meisten glauben, oder die Partei nimmt aber nicht alles mit, was ich richtig finde und so. Und oft wird in diesen Diskursen sogar strategisch oder taktische Wahl so ein bisschen mit so einem, das ist irgendwie auch so ein bisschen dirty, behandelt. Und das finde ich total interessant, dass es tatsächlich in diesen persönlichen Gesprächen irgendwie gelungen ist, die Leute davon zu überzeugen, dass das was es im Wahlsystem gibt und was auch vorgesehen ist im Wahlsystem, dass man sich gerade bei der Erststimme oft strategisch entscheidet, wer Chancen hat, reinzukommen und wen man drin haben will. Und ja, das finde ich erstmal irgendwie total ungewöhnlich und eine interessante Erkenntnis, die ich irgendwie mitnehmen würde.
Mhm. Du hattest ja jetzt schon angesprochen, Viviane Ferhat praktisch als Politiker. Das war ja auch eine Entscheidung, die irgendwie getroffen werden musste. Also wenn man jetzt aus einem Bewegungshintergrund sagt, wir wollen antifaschistische Politik ins Parlament bringen, worauf fokussieren wir uns dann? Also auf welchen Wahlbezirk, auf welchen Politiker letztendlich auch? Die Linkspartei hatte ja auch diese Mission Silberlocke ausgegeben mit den ja letztendlich erfolgsversprechenden Senioren, der altgedienten Senioren der Linkspartei, wovon ja zum Beispiel der Wahlbezirk von Gregor Gysi ja auch in Berlin liegt. Warum jetzt ausgerechnet Ferhat Kocak? Man könnte jetzt sagen, im Nachhinein gibt euch der Erfolg recht, aber das wusste man ja vorher nicht. Anna, magst du dazu vielleicht was sagen?
Ja, total gerne. Weil bei uns war auch diese Debatte um die Frage, welchen Bezirk sollte man eigentlich unterstützen, sehr umstritten. Weil ich glaube, zahlenmäßig hat sich Neukölln zunächst mal gar nicht so sehr angeboten, weil sowohl, also Gysi hattest du ja schon angesprochen in Treptow-Köpenick, aber auch in Lichtenberg und in Friedrichshain-Kreuzberg war erstmal die Differenz der benötigten Stimmen geringer. Und das hätte man jetzt statistisch gesehen, wäre man wahrscheinlich dahin gegangen. Und wir haben aber in unsere Entscheidung noch andere Faktoren einbezogen. Da ist einer, darüber haben wir schon gerade gesprochen, also die Zusammensetzung des Stadtteils. Man hat auf einer Seite diese starke progressive Seite mit diesen SPD- und Grünen-Wählerinnen, die man sehr leicht aus den Argumenten, die Viviane auch schon gesagt hat, überzeugen konnte. Und auf der anderen Seite hat man diesen großen Anteil an migrantischen Nichtwählerinnen, wo ich auch Viviane zustimmen würde, die Gespräche einfach viel mehr Spaß gemacht haben, weil man da das Gefühl hatte, man hat eine Verbindung und man hat auch eine ähnliche, also ich habe auch viel da die Erfahrung gemacht, man hat eine ähnliche Sorge vom Faschismus vielleicht oder so und das verbindet einen direkt. Genau, also diese Zusammensetzung des Stadtteils hat sich irgendwie angeboten und war irgendwie vielversprechend, dass man Leute da überzeugen kann. Dann hat bei uns auch mit reingespielt, also die Bewertung des Kandidaten, das haben die anderen beiden auch schon gesagt, also Ferhat ist einfach ein authentischer Kandidat, der ist hier aufgewachsen, der hat diese Verbindung zu den migrantischen Communities, damit kann man gut argumentieren. Wir haben ja mit der Linkspartei in Neukölln auch schon viel als ihr in Berlin zusammengearbeitet. Beispielsweise war ich mit Ferhat auf der Blockade bei Widersetzen oder aber auch im Zusammenhang mit Israel-Palästina oder mit Klimagerechtigkeit. Das macht es natürlich auch dann für viele Genossinnen leichter an die Haustüren zu gehen, wenn das jemand ist, den man auch inhaltlich unterstützt. Und dann fällt es vielleicht auch leichter, sich die Linksparteiweste anzuziehen. Genau, und ich glaube, das letztendliche Argument, weil es gibt ja auch viele andere tolle Linksparteikandidatinnen in Berlin, das letzte Argument, was dann, glaube ich, für uns entscheidend war, war die große Unterstützung, die es bereits gab in Neukölln. Also es gab schon eine Dynamik in Neukölln und ich war auch einmal auf einem ersten Treffen in Mitte und da war einfach nicht, also nichts gegen die Genossinnen in Mitte, aber da war einfach nicht dieselbe Dynamik schon da. Und da hatten wir einfach das Gefühl, man braucht diese Dynamik, um so einen Wahlbezirk zu gewinnen, um auch noch mal mehr Leute zu mobilisieren. Also es gibt einfach da diesen Multiplikationseffekt und da haben wir gedacht, okay, da beteiligen wir uns in Neukölln. Das, glauben wir, ist gewinnbar.
Viviane, magst du noch ergänzen?
Vielleicht nur noch eine einzige Sache dazu, weil du es auch angesprochen hattest mit den Silberlocken. Ich glaube, für uns im SDS war halt auch wirklich die Frage, okay, welche Art der Linken schafft es denn, wenn überhaupt, in den Bundestag? Ne? Also wir hatten schon eine Problemanalyse, die gesagt hat, wir haben über die vergangenen Jahre, also diese Partei, sicherlich einiges auch sehr gut und richtig gemacht, aber vieles halt auch nicht so. Und ich glaube, da war schon auch der Punkt dabei, dass wir das Gefühl haben, dass diese Art von Parteidenken, wie es in Neukölln ist, beispielsweise, also ob allein so eine Sachen wie, du hast einen Gehalt, was gedeckelt wird, beispielsweise, du bist im Parlament und vor Ort so sehr aktiv, also auch wie bei Namsül beispielsweise in Leipzig, also die Art und Weise, vielleicht auch andere Teile mit einzubeziehen, dass die für uns entscheidend war, mit jetzt zum Beispiel auch Positionierung. Und ich glaube, dass Neukölln halt als Bezirk, der in Berlin über die letzten anderthalb Jahre so viel einstecken musste, so viele polizeiliche Repressionen, gerade auch im Thema Palästina, so viel auch Hass, rassistisch markiert und so weiter und so fort. Das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, finde ich, mit rein, wenn du dir da vorstellst, da vielleicht auch wieder einen Hoffnungspol mit aufzubauen und denjenigen, die gerade so krass betroffen sind von diesem allgemeinen Rechtsruck, vielleicht auch da gemeinsam irgendwie beteiligt zu sein, eine Alternative aufzubauen, die vielleicht auch ein etwas besseres Leben ermöglicht oder zumindest auch zeigt, okay, wir überlassen diesen Kampf nicht einfach den Rechten, sondern wir versuchen aktiv was daran zu ändern. Ich glaube, das ist halt bei Neukölln auch noch ganz, ganz wichtig auf jeden Fall gewesen.
Ihr habt jetzt irgendwie mehrfach betont bei Ferhat, dass er halt eine andere Art von Politik macht und da vor allem betont, er deckelt sein Gehalt. Und ihr habt gesagt, okay, er ist durch seine Positionierung irgendwie nochmal, hebt er sich auch ab von vielen anderen. Er ist selbst betroffen von rechtsextremer Gewalt, hat diesen Anschlag auf ihn und seine Familie überlebt und verkörpert, könnte man dadurch sagen, einfach auch sehr authentisch das, was ihr politisch wichtig findet. Wenn man jetzt nochmal auf die parlamentarische Seite schaut, das ist ja nochmal eine andere Seite von parlamentarischer Politik. Und da war ich so ein bisschen skeptisch jetzt bei Ferhat zum Beispiel. Und ich musste mich einfach nochmal dran erinnern, dass als Rot-Rot-Grün über einen Koalitionsvertrag in Berlin verhandelt haben, dass Ferhat da eine der Stimmen war, die sehr skeptisch diesem Koalitionsvertrag gegenüber eingestellt war. Und der Grund dafür war, dass er gesagt hat, wenn da nicht die Umsetzung des Volksentscheids von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen mit drin ist, dann könnte man dem nicht zustimmen. Und ich verstehe natürlich auf der einen Seite diese Motivation zu sagen, so, das haben Bewegungen erkämpft, wir können jetzt nicht dahinter zurückfallen. Gleichzeitig ist es ja auch eine Realität, dass wenn ein rot-rot-grüner Senat nicht möglich wird, dass dann halt CDU und SPD regieren und wir eben diese ganze Kürzungspolitik sehen, wie wir sie halt jetzt auch in Berlin gerade erleben. Das sind ja alles Infos, die ihr auch kanntet und die ihr in Betracht gezogen habt bei eurer Entscheidung. Deswegen würde es mich nochmal interessieren, warum habt ihr euch trotzdem für einen Kandidaten entschieden, der aus Bewegungssolidarität vielleicht in der Vergangenheit zum Teil auch den Pragmatismus, dem einen der Parlamentarismus abverlangt, den nicht so unbedingt mitgetragen hat? Anna.
Ich glaube, was du ansprichst, ist was genau der Grund ist, warum wir uns dann mit dieser Entscheidung, das überhaupt zu machen, so schwer getan haben. Nämlich, weil wir uns immer im Bewusstsein halten müssen, wenn die Linkspartei an der Regierung ist, dann führt das schnell dazu, dass wir gegen unsere einzigen Freundinnen dann auch wieder auf die Straße gehen müssen, weil sie nämlich dann diejenigen sind, die auf einmal die Sozialkürzungen verteidigen. Und das ist genau der Grund, warum sich, glaube ich, viele von meinen Genossinnen schwierig damit getan haben und warum es auch weiterhin diese kritischen Stimmen dahinter gibt. Und ich bin aber gleichzeitig der Meinung, dass Ferhat da eben ein besonders authentischer Kandidat ist oder wo ich am ehesten glauben würde, dass er zu seinen Worten dann auch steht.
Aber würdet ihr dann sagen, dass eigentlich die Bedingung dafür, dass man als Bewegung Haustierwahlkampf machen kann, ist, dass man schon im Vorhinein weiß, dass die Partei, also jetzt die Linke, in dem Fall sowieso in die Opposition geht? Es gab ja bei dieser Wahl keine Perspektive, unter der die Linke irgendwie in Regierungsverantwortung hätte kommen können. Das heißt, so ein bisschen das, was du jetzt gerade beschreibst, gab es als Gefahr gar nicht so sehr, weil klar war, sie sind im Parlament natürlich, machen da wieder parlamentarischen Business, aber die werden auf keinen Fall in einer Situation sein, in der sie Regierungsentscheidungen mitfällen. Viviane?
Ja, voll. Ich finde es total die spannende Frage, vor allen Dingen auch mit der Frage von einer Regierungsbeteiligung mit einem parlamentarischen Betrieb. Also vorweg würde ich schon sagen, ne, also ich glaube, zwei Dinge sind mir wichtig. Das eine ist natürlich die Frage, wir haben ja schon viel über Fahrrad gesprochen und über den Kandidaten an und für sich. Aber ich glaube, was Neukölln so stark gemacht hat und die Kampagne ist, dass halt eben nicht nur Fahrrad den Raum ausgefüllt hat, sondern im Gegenteil gesagt wurde, das hier ist eine kollektive Bewegung und wenn wir dieses Mandat bekommen, dann versuchen wir, soweit es geht, auch schon erste Züge eigentlich eines kollektiven Mandats reinzubekommen. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel am Anfang die Themen gesammelt haben an den Haustüren, die dann die Wahlkampfthemen wurden, dann wurden diese Themen bei einer Stadtteilversammlung beschlossen, zu der alle Neuköllnerinnen an den Haustüren eingeladen wurden. Kommt vorbei, diskutiert die Themen mit, stimmt sie mit uns ab. Daraus sind dann diese vier Themen gekommen, die natürlich auch Miete und Preise beinhalten, aber zum Beispiel auch den Müll, weil viele Neuköllnerinnen gesagt hat, hey, unser Kiez ist irgendwie weniger lebenswert, kann da endlich mal was passieren? Und ich glaube, das ist schon auch so eine Frage bei diesen brenzligen Fragen, die du angesprochen hast, zum Beispiel hier, DWE soll nicht sonst in der Regierung umgesetzt werden. Wie koppelst du die zurück? Denn um mal einen kurzen anderen Einblick zu bekommen, meine Mutter ist auf jeden Fall keine Radikalinski. Genau, über 50 hier Berlinerin durch und durch. Und sie hat gesagt, als, ne, dabei weißt du ja auch, ich bin ja sozusagen linksparteinah organisiert und so weiter, bei der letzten Wahl, also jetzt vor der Bundestagswahl, meinte sie, Viviane, ich kann die Linke nicht wählen. Die plakatieren sich hier mit den Deutsche Wohnen und Co-Westen drauf und dann schaffen die nicht mal, dass sie das mit zur Bedingung machen. Das ist doch für eine komplette Glaubwürdigkeit, die du verlierst. Und ich meine, meine Mutter ist jetzt schon sozusagen natürlich eine Klientel von der Linkspartei, aber jetzt auch nicht organisiert oder irgendwas. Und ich glaube, da muss man schon auch gucken, dass da natürlich sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie sich eigentlich der Linke in bestimmten Situationen verhalten sollte. Sei es jetzt zum Beispiel auch mit der Schuldenbremse. Und die Frage ist, wie kannst du das gut zurückkoppeln und damit auch ermöglichen, dass in so knifflige Entscheidungen eigentlich diese Frage mit dem kollektiven Mandat mit reingenommen wird. Ja, und du die nicht so, die der eine Politiker hat sich so oder so verhalten. Ich persönlich würde jetzt sagen, ich mag einen Politiker, der dann eine gewisse Aufrichtigkeit hält. Deshalb das, was du angesprochen hast, was ich auch für eine sehr schwierige Entscheidung für die Berliner Linkspartei gesehen habe, wäre für mich als Person, die da anderthalb Jahre Herzblut reingesteckt hat in diesen Volksentscheid und auch wirklich sagt, das ist ein Mittel, um wirklich meinen nachhaltigen Weg aus dieser Wohnungskrise hier zu bekommen, natürlich schon auch balsam, wenigstens jemanden zu haben, der sagt, nee, da müssen wir doch mal dreimal überlegen, das muss doch eigentlich mit reinkommen. Dafür haben die Mehrheit, wenn man jetzt mal in der Demokratietheorie sozusagen bleibt, Mehrheit der Berlinerin mit 59,6% oder was war damals abgestimmt. Kann man nicht einfach so rübergehen. Naja, und dann gibt's natürlich auch nochmal andere Stimmen und ich finde es schon auch wichtig, über diese Bedenken dann zu sprechen, auf jeden Fall.
Ja.
Noch ein anderer Aspekt, der hier auch ein bisschen eine Rolle spielt, ist so, glaube ich, ein bisschen das Verhältnis, was man selber zum Parlamentarismus hat und welche Rolle man dem Parlament zuschreibt. Weil es gibt ja so ganz viel so dieses Verständnis von, naja, man geht halt alle paar Jahre irgendwie einmal wählen, setzt da dein Kreuzchen und so, dann passiert da oben irgendeine Veränderung, dann werden da oben irgendwelche Gesetze beschlossen. Und so, und ich glaube, das ist eigentlich auch eine vielleicht ganz schöne Überleitung zu diesem ganzen, was steht eigentlich hinter Haustürgesprächen? Das ist ja sehr viel mehr als nur diese Methode. Und ich würde zum Beispiel sagen, ich persönlich, dass ich nicht denke, dass wirkliche Veränderung aus den Parlamenten ausgehen kann. Ich glaube, das wird immer von unten kommen, von der Straße, von Bewegungen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass das Parlament eine unglaublich wichtige Bühne ist, einfach für verschiedene Auseinandersetzungen. Wenn wir mal wieder auf Leipzig zurückschauen, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitverfolgt habt, es gab ja auch die erste Rede, die Lamz Tüdern im Landtag gehalten hat, wo er dann sehr stark gewettert hat gegen die CDU, gegen diese rassistische Abschiebepolitik, die dann auch so relativ viral gegangen ist.
Lasst euch nicht verarschen, das war die Rede,
ja,
ne?
Ja, 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 genau. Lasst euch nicht verarschen, da auch so die ZuschauerInnen nicht in dem Parlament direkt adressiert hat. So eine klasse Rede. Und wenn wir uns dann aber auch zum Beispiel ansehen, diese Heidi Reichenecks Rede im Parlament, die sie nach dieser Zusammenarbeit CDU und AfD dann erzählt hat, die auch krass viral gegangen ist. So, und genau das meine ich, dass das Parlament einfach eine krasse Möglichkeit ist, so viele Auseinandersetzungen zu führen, die dann auch eine krasse Ausstrahlungskraft haben, natürlich auf die Menschen, die nicht im Bundestag sitzen. Und dass es eine richtig krasse Möglichkeit gibt, dann diese Themen miteinander so da reinzubringen und zu verknüpfen.
Ich muss jetzt gerade bei dem, was Nia gesagt hat, so ein bisschen dieser Begriff von dem Parlament als Bühne. Ich merke, dass ich da auf jeden Fall auch ein bisschen mit struggle, weil dem System nach ist eigentlich das deutsche Parlament ist ein Arbeitsparlament und kein Redeparlament. Also das ist eins, wo es die parlamentarische Debatte gibt. Und man merkt ja jetzt auch, dass Reden, die da gehalten werden, sehr viral gehen können auf jeden Fall, lieber Heidi Reichenick. Aber die prinzipielle Arbeit des deutschen Parlaments ist halt in Ausschüssen und darin tatsächlich Gesetze zu machen und zu verabschieden. Und da hat es ja tatsächlich auch eine weitergehende Funktion, als Bewegungen das haben können, darin einfach die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, die das Leben dann ja auch sehr real verändern. Also Bewegungen, glaube ich, sind total wichtig für Veränderung in der Gesellschaft und dafür ein Bewusstsein zu verändern, den Zeitgeist zu verändern und damit ja auch Gesetze oder bestimmte gesetzliche Vorhaben überhaupt erst möglich zu machen oder halt zu verhindern. Aber am Ende ist es halt schon so, dass das, worauf man sich dann ja auch immer wieder berufen kann, sowohl juristisch als auch einfach die ganz konkreten Grundlagen davon, wie Dinge in Deutschland passieren oder in der EU auch passieren, sind halt Gesetze und das, was parlamentarisch entschieden wird. Und ich glaube, ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass man, ich kenne das auch aus Bewegung, dass man dann immer sagt, aber die wirkliche Veränderung kommt von der Straße und es muss so sein. Und dass man dabei so ein bisschen übersieht, dass Bewegungen halt sehr oft einfach einen starken Single-Issue-Fokus haben. Die haben jetzt sozusagen ein Ding und das ist total wichtig. Das war wie jetzt in der Klimabewegung der Kohleausstieg oder jetzt der Gasausstieg oder in der Mietenpolitik der Volksentscheid, Deutsche Wohnen und so. Und das ist aber natürlich am Ende, wenn es eine Regierung gibt, die entscheidet über eine Vielzahl von Themen. Die entscheidet dann halt nicht nur über die Miete, sondern die entscheidet auch über Sozialpolitik und Kulturpolitik und zweifelsfall auch über die Wohnungspolitik und Klimapolitik und so. Und dass man da so ein bisschen es manchmal in Bewegung, glaube ich, ein bisschen die Tendenz gibt, dann das Thema, für das man gerade Kampagnen macht, so weit nach vorne zu stellen, dass man so ein bisschen vergisst, dass es vielleicht halt nicht nur um den Volksentscheid geht in der Regierung, sondern halt auch darum, welche Kultur finanziert wird und so. Und man dann manchmal so ein bisschen, also es ging mir jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, aber man dann ein bisschen bereit ist für der Volksentscheid, wir machen ein hartes Veto, wenn der Volksentscheid nicht umgesetzt wird, bereit ist, die ganze Kulturförderung über die Klippe springen zu lassen, wisst ihr? Weil man halt sagt, dann lieber schwarz-rot und dann gehen wir lieber in die Opposition. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen damit struggle, was Ferhat da zumindest sozusagen bei der Regierungsbildung gemacht hat oder dieses harte Veto, was er da geäußert hat. Ist immer die Frage, was davon noch Verhandlung ist und was schon ganz hart war. Wir wollen jetzt aber nochmal so ein bisschen konkreter wieder zum Haustürwahlkampf zurückkommen nach diesem längeren Exkurs über die Entscheidung zu Neukölln. Der Haustürwahlkampf hat ja jetzt irgendwie eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben in der letzten Folge schon über TikTok gesprochen und warum Social Media gerade unter jungen WählerInnen irgendwie total wichtig war in der Mobilisierung. Wir können ja jetzt in Berlin sehen, Haustürwahlkampf ist auf jeden Fall auch sehr mächtig. Also die Linke ist nach diesem konzertierten Haustürwahlkampf in Neukölln, aber dann ja auch in Lichtenberg und in Mitte zum Teil ist die Linke in Berlin halt stärkste Kraft geworden. Wenn wir jetzt nochmal das so ein bisschen kurz zusammenfassen, was glaubt ihr denn, was hat diesen Haustürwahlkampf ganz konkret so mächtig gemacht? Anna, magst du anfangen?
Also ich glaube erstmal nochmal zu sagen, Ferhats Kampagne war total mächtig. Wir haben es, also es ist ein großer Erfolg. Ich habe ja jetzt viel immer Kritik an der Linkspartei oder so gesagt, aber ich glaube, dass wir wirklich in Neukölln diese über 25.000 zusätzliche Stimmen gewonnen haben, also 17% Zugewinn. Das zeigt einfach nochmal oder das bestätigt nochmal, nicht konkret Haustürwahlkampf, sondern eigentlich Haustürgespräche als eine Praxis sind einfach ein super, super starkes Werkzeug, mit dem wir weiterarbeiten sollten. Und ich glaube, der Grund dafür liegt daran, dass vor allem wir eine Beziehung aufbauen oder dass wir in Beziehung treten zu den Leuten, mit denen wir in Kontakt treten. Irgendjemand hatte vorhin gesagt, die wichtigste Frage war, ich glaube Nia, was die Entscheidung für die Wahlzusage ist. Und das verstehe ich mit dem Ziel, was wir hatten. Aber ich glaube, die wichtigste Frage war eigentlich, was würdest du verändern, wenn du morgen das Sagen hättest? Weil einfach die Leute daran merken, es kommt jemand, der interessiert sich für mich, der will wirklich hören, was ich zu sagen habe. Und das ist ja auch bei vielen, auch Bewegungslinken so, dass sie wirklich ein Interesse daran haben, eben auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen für den Großteil der Bevölkerung zu verändern und deswegen ja auch politisch aktiv sind. Das heißt, das ist irgendwie authentisch. Und ich finde, diese Art und Weise der Ansprache, die ist überhaupt nicht alltäglich in dem, wie wir leben. Also es geht doch oft in unseren alltäglichen Beziehungen darum, dass irgendwie man sich nicht richtig gegenseitig zuhört, dass man irgendwie vielleicht sein Ding durchdrücken will oder so. Und ich finde, man merkt an den Haustüren, dass die Leute ein hohes Mitteilungsbedürfnis haben. Und was ich super eindrucksvoll fand zu sehen, ist, dass die Leute total politisch sind. Also, dass sie wirklich Positionen haben, dass sie wirklich ihre eigene Position begreifen, Positionen entwickeln. Natürlich auch nicht bei allen, aber bei vielen Leuten das war für mich irgendwie was mich überrascht hat. Und dass sie wirklich wissen auch, was eigentlich verändert werden müsste, um ihre Situation und auch die Situation von anderen Neuköllnerinnen zu verändern. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass sie ihre Chancen, um das wirklich zu verändern, sehr gering einschätzen, wahrscheinlich auch fairerweise. Und ich glaube, das ist zentral. Und ich fand das Weitere, was mich sehr beeindruckt hat jetzt bei dem Haustürwahlkampf, ist eigentlich die andere Seite, nämlich wie viele Leute da zusammengekommen sind aus der Linkspartei und auch aber aus nahestehenden Bewegungen. Und es hat mir einfach nochmal gezeigt, was alles möglich ist, dass einfach Sachen möglich werden, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir eine gemeinsame Analyse haben und gemeinsam handeln und das auch wirklich ernst meinen. Also ich finde, dass Leute... Also bei uns waren das ja, wir haben ja an 15.000 Haustüren etwa geklopft mit ungefähr 300 EL and Friends. Und es waren viele Leute, die wir auch ewig nicht gesehen haben. Also viele ehemalige Genossinnen, Freundinnen, Bekannte, die sonst nicht politisch organisiert sind, die sich da angeschlossen haben und die bereit waren, ihre Wochenenden da aufs Spiel zu setzen. Über einen sehr kurzen Zeitraum, aber gleichzeitig auch sehr langen Zeitraum und sehr konstant. Und ich finde, das ist überhaupt nicht niedrigschwellig. Also es ist gar nicht eine, also ganz viele Leute, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht, weil ich weiß gar nicht, was das Programm der Linkspartei ist oder so. Und ich finde, das erfordert wirklich Mut, dass man sich an so eine Tür traut. Und ich glaube, auch das finden die Leute beeindruckend, dass jemand kommt, um mit ihnen zu sprechen, um sie zu überzeugen. Und ich glaube, dass wir als Bewegung daraus auch was lernen. Also deswegen fand ich den Haustürwahlkampf auch wichtig, weil ich glaube, dass viele Leute genau diese Gespräche mit Leuten führen, auch die Argumente erlernen, die man an den Haustüren lernt und sich trauen, das zu machen. Ich glaube, das wird uns weiterhelfen. Das wird uns weiterhelfen, wenn wir nochmal für gegen Tesla zum Beispiel haben wir auch Haustürgespräche geführt, wenn wir im nächsten Jahr den zweiten Volksentscheid durchbringen wollen. Dafür brauchen wir, glaube ich, diese Form der Praxis jetzt und dass mehr Leute sich das aneignen.
Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und heute sprechen wir mit Anna Viviane und Nia darüber, wie sich linke Bewegungen in den Haustürwahlkampf der Linkspartei eingebracht haben. Wenn du Freundinnen oder Genossen hast, die sich auch für das Thema interessieren, dann klick doch jetzt auf den Teilen-Button in deinem Podcatcher und schick ihnen die Folge, damit noch mehr Menschen von unserem Gespräch und dem Podcast erfahren. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Muss ich gerade dran denken, wir haben mal in unserer einen Folge, wo es um Strategien gegen die AfD ging, auch darüber gesprochen, dass das eigentlich jetzt der Moment ist, wo man viel mehr im Privatleben auch mit Leuten, die man nicht so gut kennt, halt irgendwie in Gespräche gehen muss und auch Kontra geben muss. Zum Beispiel, wenn Leute rassistische Sachen sagen im öffentlichen Raum und so und denen nicht so die Hoheit überlassen kann, sollte. Und dass natürlich man jetzt auch in diesen Schulungen, zum Beispiel, wenn man Haustürgespräche macht, lernt man ja total viele Tools irgendwie auch, die man sicherlich dann auch total automatisch auch in anderen Bereichen des Lebens irgendwie einsetzt. Nia, du wolltest noch was ergänzen schon seit längerer Zeit.
Ja, ich wollte ganz kurz zu Anna etwas sagen. Also einmal kurz zu dem, was ich davor gesagt habe mit der Gesprächsstruktur. Also Anna, du hast total recht. Ich finde auch das Wichtigste, was man eigentlich fragt, ist Anliegen, was beschäftigt dich, was würdest du ändern? Die Entscheidungsfrage ist einmal wichtig, um so halt dann irgendwie zu wissen, so und so viele Leute wählen jetzt Fairrad, aber vor allem und wieder, das kommt aus dem gewerkschaftlichen Organizing. Der Grund, weshalb man diese Frage bei allen stellt, ist, weil es dann die Leute so in die Verantwortung nimmt und weil man so die Leute direkt anspricht und sie dazu bringt, sich eine Frage zu stellen, die sie eigentlich davor vielleicht noch sich noch nie gestellt hätten. Und dass Leute halt darüber nachdenken, sich selber angesprochen fühlen und sich dann selber in der Verantwortung sehen. Naja, bei gewerkschaftlichen Organisationen ist es noch ein bisschen anders. Aber genau, das einmal. Und zweitens, ich würde dir aber auch widersprechen in einem anderen Punkt. Insofern, also als du erzählt hast, dass so voll viele Leute irgendwie so waren, aber ich kenne das Parteiprogramm ja irgendwie gar nicht, kann das ja irgendwie gar nicht machen. Ich glaube, das ist so sehr instinktiv. Ist das sehr häufig die Reaktion auch von vielen Leuten, mit denen ich unterwegs war. Also das waren ja auch, also Schulis gegen Rechts, kann ich mal kurz erzählen, sind relativ viele junge Leute, Leute, die noch nie irgendwie Politik gemacht haben, Leute, die nicht bei DWE waren, vielleicht höchstens bei einer FFF-Demo mal. Und bei vielen war auch so der Anfangsinstinkt ein bisschen, oh mein Gott, das ist ja unglaublich scary. Ich meine, bei mir war es auch, von meiner ersten Haustür in Leipzig haben mir die Knie so richtig krass gezittert. Und trotzdem würde ich sagen, dass Haustürgespräche eigentlich ein vergleichsweise auch niedrigschwelliges Angebot sein kann für Leute, die das Bedürfnis haben, konkret etwas zu machen und aus der Bubble rauszukommen und wirklich Praxis zu machen, weil eigentlich kann wirklich so gut wie jeder Haustürgespräche führen. Man muss halt nur so zu dieser Schulung, man muss das irgendwie üben und dann wird man irgendwie besser. Aber das kann, also es kann eine 18-jähriger Erstsemester genauso machen wie ein 35-jähriger krass erfahrener Gewerkschaftsorganizerin. Und ich glaube, man kann auch den letzten Aspekt wirklich gar nicht unterschätzen, was für eine krasse Ausbildung das auch einen gibt und wie sehr, was das auch mit den Leuten selber macht, Haustürgespräche zu führen, was es dann auch in Zukunft weiterbringen kann für künftige Bewegung.
Viviane, magst du noch ergänzen?
Ja, voll gerne. Ich glaube, ich würde den anderen beiden total zustimmen und noch einen anderen Punkt stark machen, auch weil es jetzt ein bisschen darum geht, Haustürwahlkampf als Allheilmittel vielleicht, mal gucken, welche Parteien alle in 4 Jahren dann irgendwie an die Haustüren gehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch so ein bisschen schauen muss, was kann es eigentlich und was kann es nicht. Und ein Punkt, der natürlich ein extremer Vorteil sein kann, ist, dass es halt ermöglicht, systematisch eigentlich Menschen zu erreichen, die sonst nicht von der Politik adressiert werden, weil du halt an die Haustüren gehst. Du gehst dorthin, wo das Leben tatsächlich stattfindet. Und ich glaube, ein Punkt, der mir hier zum Beispiel in unserem Gespräch noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Frage, was wir eigentlich damit über dieses konkrete Gespräch hinaus erreichen wollen. Weil wenn wir uns fragen, wen wollen wir eigentlich mobilisieren, wen wollen wir überzeugen, würde ich sagen, okay, die Frage ist vielleicht noch viel stärker, wen wollen wir eigentlich aktivieren? Ich glaube, dafür können halt Haustürgespräche, wenn du sie auf die Art machst, wie wir sie in Neukölln gemacht haben, ein extrem guter Moment sein, weil Menschen sich halt anhand ihres Anliegens aktiv werden. Und in Neukölln haben wir nie gesagt, du wählst Fahrrad und es wird alles besser. Da sind wir Realisten genug. Da dachten wir noch, vielleicht kriegen wir die 3 Direktmandate vielleicht nicht. Im Zweifelsfall kann da vielleicht auch nur Fahrrad im Bundestag sitzen, wenn wir dieses Direktmandat holen würden. Das wird auf jeden Fall die Welt nicht ändern. Was es braucht, ist, dass wir gemeinsam aktiv werden. Und ich glaube, das ist halt auch noch einer dieser zentralen Momente gewesen, die, finde ich, schon bei uns auch den Haustürwahlkampf deutlich geändert haben. Weil wir am Ende nicht nur gefragt haben, okay, jetzt mal Hand aufs Herz, am 23.02. kannst du dir vorstellen, Fahrrad zu wählen, sondern auch, hey, kannst du dir vorstellen, guck mal, wir machen hier ein Winterfest, da kannst du einfach vorbeikommen, da ist Fahrrad vor Ort, da kannst du mit uns sprechen. Oder hey, wir haben hier diese Stadtteilversammlung, da sprechen wir über die Themen, da bespinnen wir, was die wichtigsten Themen für uns hier in Neukölln sind. Wenn du Lust hast, komm doch vorbei, kannst du dir das vorstellen? Also ich glaube, diese ganzen Punkte, die vielleicht jetzt auch von einigen vielleicht auch gedacht werden, dass das stiefmütterlich ist, aber ich finde, das ist eigentlich die Quintessenz, versuchen mehr zu werden, weil wir halt denken, dass wir nur so eigentlich auch diesen gewaltigen Rechtsruck tatsächlich längerfristig was entgegensetzen können und tatsächlich eine linke Alternative aufbauen können. Und das hat, glaube ich, Menschen schon auch überzeugt, sagen, okay, die ist hier nicht nur, weil sie mit mir über diese Wahl reden möchte, sondern auch, weil sie hören möchte, was möchte ich eigentlich und wie können wir uns dafür gemeinsam stark machen.
Ja, es gibt ja immer wieder so ein bisschen die Diagnose, dass sich Politik zu sehr entfremdet von den Menschen. Und da kann man das jetzt, was du gerade gesagt hast, Viviane, auch ein Stück weit vielleicht einordnen, dass es da ein Instrument ist, diesen Entfremdungsprozess irgendwie vielleicht auch zu durchbrechen. Ich finde es auch interessant, jetzt für linke Bewegungen explizit, weil es da ja auch immer wieder diese Kritik gibt, die, glaube ich, in Teilen auch zutrifft, dass man sich zu sehr in die eigenen Bubbles und in die eigenen Räume so zurückgezogen hat und gar nicht mehr konfrontiert ist mit gesellschaftlichen Realitäten von Gruppen, die außerhalb der eigenen Pläne stattfinden. Und da finde ich es auf jeden Fall auch ganz interessant. In der Vorbereitung für das Gespräch haben wir aber schon auch irgendwie nochmal den interessanten Aspekt gesehen, dass bei der Linkspartei ist jetzt Haustürwahlkampf so in aller Munde und auch als so, das hatte einen wesentlichen Anteil an dem Erfolg der Linkspartei. Und es ist ja aber so, dass die Linkspartei bei weitem jetzt nicht die einzige Partei ist, die Haustürwahlkampf macht, sondern zum Beispiel die Grünen, die ja einer der großen Verlierer dieser Wahl sind, könnte man sagen, an 3-mal so viele Türen geklopft haben, also an 1,5 Millionen Türen geklopft haben. Und das trotzdem jetzt nicht dazu geführt hat, dass die Partei irgendwie bei der Wahl gut abgeschnitten hat. Ich finde bei euch irgendwie noch interessant den Punkt, dass ihr ja wirklich einfach eine organisierende Struktur im Haustürwahlkampf hattet und die Haustürwahlkämpfe sich eben auch stark fokussiert haben auf bestimmte Wahlbezirke. Es war also nicht einfach so dieses Ding, lad dir die App runter, bestell dir ein Merch-Paket und latsch los, egal wo du bist, sondern es war ja so ein Mobilisieren aus ganz Deutschland in entscheidende Wahlbezirke, wo dann wirklich so sehr konzentriert auch Haustürwahlkampf gemacht wurde und das ein Stück weit vielleicht auch zu so einer Art Stadtgespräch dadurch werden konnte. Mögt ihr da vielleicht auch noch drauf eingehen, also was da vielleicht auch die Unterschiede sind dazu, wie andere Leute Haustürwahlkampf betreiben, andere Parteien Haustürwahlkampf betreiben und warum vielleicht auch diese Konzentration auf entscheidende Wahlbezirke eine gute Strategie ist, auch darüber hinaus, dass die Linkspartei bei dieser Wahl eben sehr stark angewiesen war auf entscheidende Direktmandate. Also sollte man die Strategie auch fortführen bei einer Wahl, wo jetzt der Wiedereinzug gar nicht gefährdet ist und man unbedingt Direktmandate gewinnen muss, sondern grundsätzlich versucht einfach das meiste rauszuholen aus dieser Wahlkampfmethode?
Also ich glaube, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt, warum ich glaube, dass das mächtig ist, dass wir das machen und dass wir das auch als Bewegung machen. Oder das Linke, und ich meine damit auch nicht nur die Partei. Ich glaube, wir können einfach authentisch sagen, dass wir Politik im Sinne der Bedürfnisse von Menschen machen wollen. In Teilen können das die Grünen vielleicht auch, aber ich habe das Gefühl, dass die in unserem Bezirk, weil ich wohne auch selber in Neukölln, an vielen Stellen auch von den Haustüren gejagt worden wären, weil es da einfach eine große Wut gibt darüber, dass Besserverdienende auf andere herabsehen, dass die Grünen auch in diese Rassismusgeschichte mit einstimmen und aufrüsten wollen. Und ich glaube, dass migrantische Wählerinnen sich einfach in Scharen von SPD und Grünen abgewendet haben, auch weil sie sich offensichtlich gleichgültig gegenüber dem palästinensischen Leid verhalten haben, weil sie GEAS beschlossen haben und damit also Menschen in Lager eingesperrt werden, Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und genau, ich glaube, bei anderen Parteien, also zum Beispiel habe ich mal gedacht, was wäre, wenn die CDU Haustürwahlkampf machen würde? Ich glaube, die müssten wahrscheinlich Leute dafür bezahlen, die das für die machen. Und da sehe ich keine Perspektive. Und da sieht man auch, dass, also keine Ahnung, Wegner derjenige ist, der halt die sozialen Projekte in der Nachbarschaft zusammenkürzt. Also genau, ich glaube, man könnte da sehr lange Liste von irgendwie ganz problematischen Sachen, die diese Parteien gemacht haben, aufzählen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass es für andere Parteien schwieriger möglich ist, mit derselben Authentizität das zu machen. Und deswegen ist das, glaube ich, was Linke sehr gut machen können, einfach aus ihrer Blase mal rauszugehen und wirklich mit den Leuten zu sprechen. Gerade weil mit der Mietenpolitik und so weiter kann man halt ganz gut anknüpfen, dass wir wirklich Politik für Menschen und eben nicht für Kapitalistinnen machen wollen.
Mhm. Vielleicht einmal für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt noch nicht ganz gefolgt sind, weil GEAS ist das gemeinsame europäische Asylsystem, was letztes Jahr auf EU-Ebene beschlossen wurde, was im Grunde dazu führt, dass ja zum Beispiel also in die europäischen Binnenstaaten wie jetzt Deutschland eigentlich es gar nicht mehr möglich ist, am Ende Asylanträge zu stellen, weil es immer Vereinbarungen dazu gibt, dass die Menschen immer direkt in die sicheren Drittstaaten oder sogenannten sicheren Drittstaaten zurückgeschoben werden. Also eigentlich, damit das Asylsystem auf EU-Ebene ausgesetzt wird, und die Grünen haben als Teil der Bundesregierung da auf EU-Ebene mitgestimmt und das damit mit ermöglicht. Genau, das ist das, was genau Anna gerade meinte, wovon auch viele Menschen verständlicherweise in Neukölln wahrscheinlich sehr, ja, sehr wütend darüber waren, dass die Grünen da mitgegangen sind. Viviane, du wolltest noch was ergänzen. Vielleicht auch nochmal mit dem Fokus darauf, warum eigentlich so ein konzentrierter Haustürwahlkampf nochmal was anderes ist als ein flächiger Haustürwahlkampf in ganz Deutschland.
Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen. Ihr hattet ja auch gefragt, okay, wie macht man das denn eigentlich? Sollte man das auch nutzen, wenn man jetzt kein Direktmandat zum Beispiel holen sollte? Also jetzt zum Beispiel auch in 4 Jahren vielleicht, wenn der Wiedereinzug irgendwie gesichert ist. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, man sollte es jetzt gleich in 2 Wochen weitermachen. Und das ist auch der Plan in Neukölln. Ich glaube, dass wir eigentlich diese Haustürgespräche, auch wie Anna schon gesagt hat, eigentlich viel breiter als Teil unserer politischen Praxis begreifen und nicht einfach nur als Wahlkampfinstrument in Anführungsstrichen. Weil, das hattet ihr auch schon angesprochen, diese Vereinzelungen, die einem da an den Türen begegnet, dass man die da wunderbar durchbrechen kann oder halt auch an und für sich sozusagen diese Gespräche nutzen kann als einen Seismograf, um überhaupt in Beziehung zu treten. Anna, du hattest das, finde ich, ganz wunderbar aufgegriffen, was eigentlich auch das Besondere an diesen Haustürgesprächen ist, wie man da mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn eigentlich so in Kontakt kommt. Und ich glaube, ein Punkt, der ich total wichtig finde und spannend finde, ist halt die Frage, wie man diese Haustürgespräche eigentlich nutzen kann, um wirklich eine Aktivierung zu erzeugen, wie jetzt zum Beispiel das auch schon passiert ist, wo zum Beispiel bei diesem Nebenkosten-App gezeigt wurde, dass halt teilweise in ganzen Blöcken, das systematisch fehlkalkuliert wurde und man dann dort halt gezielt Haustürgespräche führt, MieterInnenversammlungen stattfindet oder zum Beispiel auch in der Weißen Siedlung in Neukölln, wo wirklich die Wohnzustände dramatisch sind und da tatsächlich dann halt auch gezielter dran geht. Also den Fokus und das Systematische vielleicht auch mit beibehalten in Teilen, aber vielleicht auch so ein bisschen breiter zu schauen und zu gucken, wie schaffen wir eigentlich, dass Haustürgespräche ein Praxisteil sind, um wirklich diese Alternative mit aufzubauen, die wir uns wünschen.
So, ihr Mäuse, ihr hört den Was tun Podcast. Wir senden einmal im Monat unabhängig, werbefrei und für alle. Das geht dank unserer vielen FördermitgliederInnen, die unsere und die Arbeit von Dissens mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Falls du noch nicht dabei bist, dann kannst du das ganz einfach mit einem Klick auf den Link in den Shownotes ändern. Schon ab 3 € im Monat bist du dabei. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Wir haben jetzt viel über den Haustürwahlkampf an den Türen gesprochen. und wie das war, Leute zu überzeugen. Aber oft haben ja so Instrumente auch Rückwirkungen in die Organisierung selbst, die machen. Nia, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass ihr jetzt auf viele Parteieintritte hattet aus Studis gegen Rechts im Zuge des Wahlkampfs. Wie kam es dann dazu oder wie gestaltet sich das jetzt? Glaubst du, es sind Leute, die jetzt in der Zukunft stärker auch bei der Linken aktiv sein werden?
Ich kann einfach vielleicht kurz erzählen, wie es bei mir persönlich war. Ich war früher so auch sehr lange parteiskeptisch auf jeden Fall und auch sehr kritisch der Linken gegenüber. Und was dann passiert ist, dass ich dann irgendwie die Erfahrung gemacht habe, in Essen zu sein, das erste Mal CDU gecheckt habe, okay, das reicht nicht. Und dann haben mich Leute überredet, nach Leipzig zu kommen. Und dann gab es einerseits diese total geile Atmosphäre und wunderschöne Stadt und man macht diese Haustürgespräche und es hat halt diese Rückwirkung von, man spricht das erste Mal mit Menschen, mit denen man sonst irgendwie nicht sprechen würde. Man macht total kranke Erfahrungen, kranke Gespräche mit Geflüchteten, mit so SeniorInnen, die 72 sind und immer noch arbeiten müssen, weil sie sonst die Miete nicht leisten können, so diese ganzen Sachen. Und das macht etwas mit einem auf jeden Fall. Man bekommt ein anderes politisches Selbstverständnis dadurch, dass man irgendwie genau selber in die Haustüren geht und selber diese Gespräche führt. Und ich glaube, dass so ganz viele diese Erfahrungen zu machen, dass so Politik geht, dass so Politik anders geht, dass es möglich ist, Politik anders zu machen, nah an den Menschen dran zu sein. Das hat dann dazu geführt, dass ich selber in die Partei eingetreten bin in Leipzig und ich glaube, dann auch dieses Gefühl in der Aktionswoche mit Tausenden von Menschen wirklich zusammenzukommen, in die Haustüren zu gehen, Politik so zu machen, wie wir es uns vorstellen, hat dann, glaube ich, auch ganz viel Hoffnung den Leuten gegeben und das hat dann was dazu beigetragen, dass so einige dann, nicht alle natürlich, auf jeden Fall nicht alle, aber schon einige dann dort auch in die Partei eingetreten sind. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sehr viele Leute, die jetzt in Neukölln unterwegs waren, auch darüber hinaus, über die Bundestagswahl hinaus, wie Viviane schon angedeutet hat, einfach weiter Haustürgespräche führen wollen.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das zwischen euren Organisationen ein bisschen unterschiedlich ist und dass, wenn man bei Studis gegen Rechts oder möglicherweise auch beim SDS, was ja tendenziell eher so ein bisschen so Organisierungen sind, indem man in der Lebensphase studierende Personen sich auffällt, dass es dann natürlich nochmal eine andere Perspektive ist, dann auch in eine Partei einzutreten, als wenn man jetzt in der EL organisiert ist, die ja wirklich darauf ausgelegt ist, dass man da theoretisch über einen ganzen Lebenszyklus, wenn man das möchte, organisiert sein kann. Und das finde ich jetzt gerade spannend, nochmal zu sehen, auch aus euren unterschiedlichen Perspektiven, dass dann für die Leute, die mit euch da sind, da auch unterschiedliche Wege möglicherweise weitergehen für einige und sich andere dann aber auch wieder auf andere Themen vielleicht konzentrieren, die stärker in der außerparlamentarischen Bewegung bleiben. Wir wollten noch einmal auf unser letztes Gespräch mit Felix zurückkommen aus dem Büro von Heidi Reichenick, der ja TikTok und Social Media vor allem gemacht hat und der aber gesagt hat, dass für die Themen, die sie da bespielen, die Haustürgespräche, die vorher gemacht wurden, total wichtig waren, weil in den Haustürgesprächen qualitativ erhoben wurde, was die wichtigen Themen für den Wahlkampf sind und das dann auch in so eine Gesamtparteistrategie zurückgespielt wurde. Viviane, vielleicht kannst du dazu was sagen. Wie können wir uns das denn vorstellen?
Ja, voll, genau. Also der ganze Zeitplan ist natürlich so ein bisschen durcheinander gewurstet worden, dann mit der vorgezogenen Neuwahl. An und für sich war auf jeden Fall eigentlich der Plan, viel länger eigentlich diese Phase zu haben, in dem man schon bundesweit an Haustüren geht. Ich glaube, genau im Oktober waren schon in über 80 Ortsgruppen eigentlich, waren Leute vom Karl-Liebknecht-Haus da, haben sozusagen darüber gesprochen, wie kann man Haustürgespräche gut führen. Überall sind so kleine Haustürzellen sozusagen hochgekommen. Und da haben wir dann halt eigentlich sehr ähnliche Haustürgespräche geführt, nur halt viel offener und hatten danach immer nach den Gesprächen halt eine recht ausführliche Dokumentation. Es war natürlich total cool, eigentlich diese ganzen Gespräche dann da eintragen zu können und zu sehen, okay, dann wirklich auch, was waren so die wichtigsten Themen? Und da hat man halt bundesweite Themen abgeleitet, aber auch Neukölln-spezifisch. Und das war, glaube ich, das Coole, dass man das auch halt bei sich halt anpassen konnte. In Neukölln war zum Beispiel der Müll, dass Leute gesagt haben, vor allen Dingen bei so schambesetzten Sachen wie Armut, also die Preise, das übersetzt sich ja zu dem Thema total gut. Und man sagt, hey, ich habe heute schon mit 20 Nachbarinnen von ihnen gesprochen. Alle haben auch die steigenden Lebensmittelpreise entsprochen. Damit bist du nicht allein. Da müssen wir was zusammen gegen machen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wir haben in der Fokusgruppe oder so mit Leuten geredet und Expertinnen haben gesagt, die Inflation, die kickt irgendwie immer noch rein.
Da geht dann ja wirklich, ja, geht's ja so mit Haustürgesprächen in so eine Form von Organizing irgendwie schon fast über. Und das ist dann ja auch wirklich spannend, was für Effekte das irgendwie auf einer anderen Seite nochmal hat. Eine Sache, die ich mich gerade jetzt noch gefragt habe, als du es erzählt hast und die ich mir auch bei dieser Mülltypartik schon öfter gestellt habe, ist, dass, glaube ich, Müll ist ja was wirklich viele Leute in ihrem täglichen Leben beschäftigt, weil man geht raus, es sieht irgendwie vermüllt aus, es ist einfach nicht schön, es findet auch niemand so richtig schön. Auf der anderen Seite muss man nun leider auch sagen, ist es kein Themenfeld, für das die Bundespolitik zuständig ist. Also wenn man Öl angehen will, dann ist eigentlich also in Berlin heißt es Bezirksverordnetenversammlung oder vielleicht noch so die Berliner Landespolitik, die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner. Wie geht ihr denn damit um mit so Themen, bei denen die Leute sagen, das ist total wichtig, aber realistischerweise werden die im Bundestag nicht vorkommen, weil die da einfach so im föderalen System nicht angesiedelt sind? Viviane, gerne, falls du dazu noch was sagen willst.
Voll. Ich glaube, da ist immer die Frage, wie man das eigentlich in ein größeres Problem einbettet, weil ich würde total zustimmen. Ne? Berliner Landespolitik ist da vor allen Dingen verantwortlich, wenn da massiv gekürzt wird, ob jetzt bei der BVG oder bei der BSR. Die Menschen erleben das an ihrem eigenen Leib. Ich glaube aber, da ist man ganz schnell dann doch bei den größeren Fragen, wie ist eigentlich die momentane Finanzierung? Also wie sehen eigentlich diese großen Strukturen im Land aus? Wer profitiert eigentlich gerade in diesem System und wer profitiert nicht? Und ich finde schon, dass das auch dann eine Frage ist, die ich als Linke immer sozusagen in diesem Haustürgespräch aufmachen würde. Da muss man auch sagen, Müll ist das Thema schlechthin gewesen, was eingeladen hat, in Anführungsstrichen, rassistisch zu begründen. Ja, und da wieder wegzukommen und zu sagen, naja, ein Moment, die Frage ist doch, wofür können wir hier in Neukölln das Geld ausgeben? Wo wird eigentlich auf uns geachtet versus wo fließt Geld eigentlich hin? Das ist für mich sehr eng damit verknüpft, ne? Und damit halt auch sofort die Brücke dabei mit den Mieten oder auch den Preisen und so weiter und so fort. Und dann ist man natürlich auch bei sowas wie einer Millionärsteuer und eigentlich der Frage einer gerechten Ausfinanzierung. Ja.
Das heißt, beim Thema Müll müssen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es bald Leute in Neukölln gibt, die mit Westen Team Ferhat Kocak den Cleanup Day organisieren.
Das ist extrem witzig, dass du das sagst, weil eine Person das, glaube ich, tatsächlich auch mal angebracht hat. Ich glaube, das ist sozusagen eines der Themen, wo ich sagen würde, da müssen wir in Neukölln nochmal wirklich darüber sprechen, wie man tatsächlich vielleicht auch was spürbar im Leben der Menschen verändern kann oder wie man das Thema gut politisiert, weil es natürlich auch den Druck braucht, dass halt da zum Beispiel Nordneukölln ist am dichtesten besiedelt in ganz Berlin. Da ist klar, da muss es eine gute Stadtreinigung sein, die einfach regelmäßig reingeht und so weiter und so fort. Ja, wie man da mit darüber spricht. Aber ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen. Aber ich nehme es auch nochmal mit. Vielleicht sehen es andere Leute auch noch so.
Würdet ihr den Grünen eine Taktik abbringen?
Dann kommen wir zur letzten Frage und zum Schluss dann auch unseres Gesprächs. Und die geht an euch alle drei. Wie sieht es denn jetzt aus bei euch und in euren Organisationen jeweils? Werdet ihr wieder Wahlkampf für die Linkspartei machen oder Haustürgespräche gegen die AfD nutzen? Habt ihr dazu schon Entscheidungen getroffen oder guckt ihr da von Mal zu Mal und Wahl zu Wahl? Nia, vielleicht fangen wir bei dir an. Wie sieht es denn bei euch bei den Studis gegen rechts aus?
Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Wir haben uns entschieden, diese Haustürgespräche in Neukölln zu machen, weil wir eben diese sehr besondere Situation hatten von Linke unter 5%, wir brauchen diese drei Direktmandate. Und jetzt ist die Situation ganz anders. Ich glaube, Landtagswahlen, also für das Abgeordnetenhaus in Berlin, sind, glaube ich, 26, richtig? Ich glaube, wie dort, im Moment ist die Linke ja die stärkste Kraft in Berlin, was ja total toll ist. Aber bis dorthin kann sich die Situation auch wieder ändern. Und wie die Situation aussieht, wie die politische Landschaft aussieht, wie es aber auch mit der Linkspartei weitergegangen ist. Ich meine, es kann ja wirklich alles passieren. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir bei Studis gegen rechts uns gerade so zwischen den Semestern befinden. Wir sind gerade in diesem Prozess von Reflexion des letzten Semesters und auch Pläne schmieden für das nächste Semester. Aber wie genau das aussieht, das steht auf jeden Fall noch nicht fest. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute weiterhin Lust haben, in Neukölln aktiv zu sein, dieses ganze Konzept von Politik anders machen, weiter Haustürgespräche führen, weiter in Kontakt mit den Menschen sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die Studis gegen rechts wahrscheinlich irgendwie weiter mitmachen wird. Aber wir haben auf jeden Fall noch keine offizielle Entscheidung getroffen. Wir waren einfach in einer sehr besonderen Situation in diesem Semester. Und ich glaube, das ist wirklich sehr abhängig davon, was in den nächsten Monaten passiert, wie sich die politische Landschaft so weiter verändert.
Ja, danke, Nia. Das ist eher spannend. Und ich würde direkt damit weitergehen zu Viviane. Wie habt ihr denn das im SDS diskutiert? Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr eigentlich auch in 2 Wochen schon wieder an die Haustür gehen wollt. Ihr habt ja jetzt bisher auch einfach viel Struktur dafür organisiert, dass andere BewegungsakteurInnen das machen können und da mitmachen können. Seht ihr euch da weiterhin auch in so einer verstetigenden Rolle jetzt? Oder müsst ihr auch erst jetzt nochmal in euch gehen und vielleicht erst nochmal in interne Diskussionen, ob ihr das überhaupt weitermachen wollt?
Ich glaube, die internen Diskussionen, die kommen auf jeden Fall auch. Wie gesagt, wir waren jetzt gar kein Akteur, der bislang so krass viel jetzt auch auf landespolitischer Ebene oder so bei der Linken also mit reingegangen ist und viel gemacht hat. Aber ich glaube, ganz viele wurden gecatcht, auch bei uns, die vorher vielleicht auch noch nicht mal in Leipzig mit dabei waren bei NAMSÜ. Ich glaube, was wir auf jeden Fall sehr ausführlich diskutieren werden, ist, wie wir eigentlich diese nächsten Jahre nutzen können, um wirklich eine linke Alternative zu bauen. Weil wir schon sagen, dass sich über die kommenden 4 Jahre die Situation zuspitzen wird, ist, glaube ich, ziemlich sicher. Und die Frage, ob dann die AfD beim nächsten Mal vielleicht auch in der Regierung sein wird, die entscheidet sich jetzt genau dann nicht in dem halben Jahr davor, sondern das, was wir jetzt eigentlich aufbauen und noch stärken. Und ich glaube, da hat die Partei krasse Entwicklungen gemacht, die auch dazu geführt haben, dass im SDS dieses kritisch-solidarisch mehr zum solidarisch Interessierten oftmals gerutscht ist. Und Leute Lust haben, viel stärker halt auch an dieser Veränderung irgendwie teilzuhaben und sich dazu engagieren. Und ich glaube, genau, ich als Mensch, der jetzt hier auch in Berlin irgendwie sein ganzes Leben lang schon lebt, habe natürlich Lust, da zu schauen, wie man in Berlin eigentlich auch dieser ganzen krassen Entwicklung und Verdrängung, Gentrifizierung was entgegensetzen kann und wie man diese Stadt wieder lebenswerter gestalten kann. Und deshalb werde ich also persönlich, glaube ich, auf jeden Fall weiter mit an die Türen gehen und versuchen, da auch mich zu engagieren und hoffe, dass wir da eigentlich auch als SDS eine coole Rolle finden können.
Ja, Anna, wie sieht's bei euch bei der EL aus? Kann man davon ausgehen, dass ihr bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wieder für die Linkspartei in die Bresche springt und Wahlkampf macht? Oder seht ihr vielleicht sogar die Gefahr, dass die EL zu so einer Art Vorfeldorganisation der Linkspartei werden könnte und sich der Ort der politischen Entscheidung ein Stück weit für viele von euren Genossen möglicherweise auch verlagern könnte, wenn sie jetzt auf einmal alle Parteibuch haben und zur linken Basisorganisation gehen einmal die Woche?
Nee, also weder wird es den Wahlkampf für die Linkspartei in Berlin geben, denke ich, noch wird es ein Abwandern unserer Genossinnen geben. Für uns war das eine besondere Situation. Wir haben ja auch kürzlich mit euch über das Zwischenstandspapier geredet und da steht ja auch drin, ich zitiere das mal, für die EL war die Linkspartei stets wichtige strategische Bündnispartnerin, aber nie ein Feld politischer Intervention. Unser Projekt ist die eigenständige linksradikale Organisierung und wird es bleiben. Und ich glaube, das ist erstmal so der Fall. Das ist der Ausgang von, also wo wir starten. Ich glaube, das ist nicht eine besonders differenzierte Position. Und ich glaube, diese Beteiligung am Haustürwahlkampf stellt uns schon vor grundlegende Fragen, wie eigentlich genau unser Verhältnis zur Linkspartei aussieht. Und ich glaube, das müssen wir jetzt weiter besprechen. Ich glaube, es ist trotzdem für mich klar, dass wir angesichts der extremen Rechten, die einfach immer stärker wird, angesichts des Rechtsrucks, es einfach notwendig ist, dass Linke zusammenrücken, wir uns gegenseitig den Rücken stärken, auch trotz aller Unterschiede. Und ich finde wichtig auch nochmal, was der Genosse bei euch im letzten Podcast gesagt hat. Also wir wollen lieber losgehen und dreimal auf die Fresse fallen. Und dann sind wir im Nachhinein schlauer, als dass wir gar nicht erst losgegangen sind. Und das ist, glaube ich, so das Motto, unter dem wir das jetzt auch weiter betrachten werden. Ich habe ja schon gesagt, zukünftige Haustürgespräche wird es auf jeden Fall geben. Zum Beispiel auch in Neukölln. Also eine unserer AGen ist zum Beispiel gerade im Rollberg-Kiez unterwegs und macht das Projekt Soziale Wärmewende mit. Dann der Volksentscheid nächstes Jahr. Genau, das heißt, diese Praxis, die wird es auf jeden Fall weiterhin geben.
Das sind ja jetzt wirklich nochmal 3 unterschiedliche Positionierungen dazu. Ich glaube, das Mittel finden auf jeden Fall alle von euch nach den Erfahrungen jetzt schon früher bei den anderen Kampagnen und jetzt aber auch im Wahlkampf für die Linkspartei haben alle von euch auf jeden Fall dieses Mittel des Haustürwahlkampfs sehr schätzen gelernt. Und ich finde interessant, dass das auf jeden Fall im Bewegungsrepertoire verbleiben wird. Und wie dann das Verhältnis zur Linkspartei ganz genau aussieht von den verschiedenen Akteuren, wird wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich sein. Und da können wir aber, glaube ich, gespannt bleiben, was weiter passiert. Vielen, vielen Dank euch für die Zeit und für das Gespräch und die ganzen Einsichten, die ihr jetzt hier eingebracht habt in den Podcast und damit ja auch der ganzen HörerInnen-Community mit zur Verfügung stellt.
Ja, vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid.
Ja, danke für das schöne Gespräch.
Ja, danke für die Einleitung. Es hat auf jeden Fall echt Bock gemacht.
Ja, danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
So, Valentin und ich sitzen jetzt nach dem Gespräch mit Viviane, Nia und Anna noch zusammen und wollen noch ein paar Aspekte aufgreifen, die im Gespräch vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind oder zu denen wir noch weitere Gedanken haben. Valentin, was spuckt dir denn da noch so im Kopf herum?
Ja, vielleicht nochmal vorab diese Frage, was kann Haustürwahlkampf irgendwie? Wir haben da jetzt ja sehr lange drüber gesprochen, aber vielleicht macht Sinn, das jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen zu versuchen, das einzudampfen. Und ich würde sagen, was ich mitnehme, ist vor allem diesen Aspekt von Beziehungsaufbau zu Leuten, die eben sonst schwer erreichbar sind für Politik. Also man kommt eben zu den Leuten nach Hause, crasht da ja auch so ein bisschen rein in deren Lebensrealität, Alltag. Es klingelt, die Leute denken, vielleicht ist es die Post und dann auf einmal muss man irgendwie über Politik diskutieren. Da holt man die Leute irgendwie natürlich ein Stück weit aus der Comfortzone. Man selber geht ja auch raus aus der eigenen Comfortzone, indem man da Klinken putzen geht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann ergibt sich eben eine Situation, die sonst relativ selten ist. Nämlich man kommt ins Gespräch, man kann versuchen, Leute eben, die sich eben sehr politikfern fühlen, vielleicht sehr politikverdrossen sind auch, wieder zu gewinnen dafür, sich einzubringen, irgendwie von ihrer Stimme, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und kann dann darüber eben auch viel stärker eine Überzeugungsarbeit leisten, die nicht möglich ist, wenn wir Politik nur auf Social Media betreiben würden. Also wir haben ja in unserer letzten Folge über Social Media und TikTok gesprochen und auf jeden Fall ist das auch ein wichtiges Spielfeld. Aber das Entscheidende beim Haustürwahlkampf ist eben, dass man da über diese Beziehungsebene eine ganz andere Art von Transformation von Meinung und Einstellung eben auch so ein bisschen erreichen kann.
Dieser Beziehungsaufbau, der ist jetzt natürlich nicht super langfristig, aber man erlebt die Leute ganz anders, als wenn man sie draußen auf der Straße trifft oder am Infostand oder so.
Mhm. Ja, und ich würde dann auch sagen, da kommt dann schon auch nochmal dazu, also oft gibt's ja dann in, also zum Beispiel bei der Linkspartei gab's jetzt lange immer diese Diskussion, um wen soll sie sich kümmern, auf wen soll sie sich beziehen? Mhm. Ist es der weiße Arbeiter, weiße männliche Arbeiter, so ein bisschen so der Sarah Wagenknecht Talking Point ja lange, oder ist es die neue urbane Mittelschicht? Mhm. Und ich finde jetzt in Bezug auf Haustürwahlkampf interessant, dass man da eben ein Stück weit beides machen kann. Also man schaut eben, wen trifft man da an? Und was ist das Argument, was diese Person irgendwie auch erreichen kann? Und das können dann bei Leuten, die irgendwie frustrierte SPD- oder Grünen-Wähler sind, auch andere Argumente sein, als bei Leuten, die vielleicht ganz lange gar nicht gewählt haben.
Mhm.
Und das finde ich eben auch noch einen sehr interessanten Punkt. Und das sieht man ja eben auch, wenn man jetzt dann darauf guckt, wer hat die Linke bei der Bundestagswahl gewählt, dass sie es eben geschafft hat, in beiden Milieus hinzuzugewinnen. Mhm. Also sowohl bei Arbeitslosen, was ja so eine demografische Gruppe ist, wo immer wieder gesagt wird und rausgefunden wird in Studien, die sind schwer zu erreichen für Politik. Unter denen gibt es einen hohen Nichtwähleranteil. Da konnte die Linke dazu gewinnen. Und sie konnte eben aber auch dazu gewinnen in diesen ja akademisch gebildeten urbanen Mittelschichtsegmenten.
Okay, das heißt, wir halten mal fest, Haustürwahlkampf ist besonders stark darin, verschiedene Milieus zu erreichen, also Menschen, die zu verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gehören. Und es ist besonders stark darin, vielleicht Kampagnen zu fahren oder Themen zu setzen, mit denen man auf Social Media sonst nicht so eine Chance hätte. Also da musste ich nochmal sehr dran denken, als wir über taktisches und strategisches Wählen gesprochen haben. Das sind so Politiküberlegungen, mit denen ist es normalerweise unfassbar schwer, die Leute zu erreichen, wenn man so viele Sachen berücksichtigen muss und auch erstmal das Wahlsystem verstehen muss. Da muss man erstmal sagen, es gibt eine Erst- und eine Zweitstimme. Wofür sind die jeweils da? Wie funktioniert das? Wie wirken die aufeinander? Also auch dieses Argument mit die von den Grünen und die von den Linken in Neukölln ziehen sowieso über die Landeslisten ein. Das ist was, wenn man das in einem Social-Media-Video sagt, dann schalten die Leute wahrscheinlich nach Sekunde 5 ab und kriegen den Rest des Arguments gar nicht mehr mit. Aber wenn man halt an der Tür steht, dann sind ja alle in der sozialen Situation gefangen. Und nee, aber dann hat man wirklich ein bisschen Zeit, das zu erzählen und diese Argumentation plausibel zu machen. Und das ist, glaube ich, ein total spannendes Element auf jeden Fall auch von diesem strategischen Tool. Wenn wir jetzt auf diese konkreten Milieus gucken, die da zusammengekommen sind, dann finde ich auch spannend, dass da ja, genau wie du gesagt hast schon, dass man wirklich verschiedene Zielgruppen mit ihren Themen halt ansprechen kann und die dann auch natürlich irgendwie rückspeisen kann in den Wahlkampf. Und vielleicht auch, dass man da fast ein bisschen seismografisch auch sehen kann, wo neue Milieukoalitionen entstehen oder so. Also dass es halt gelingt, enttäuschte Grüne und SPD-WählerInnen, die von, Viviane hat gesagt, Friedenspolitik, aber vielleicht auch von unzureichender Klimapolitik, Sozialabbau, Gehetze gegen Geflüchtete und so, dass man es schafft, die zusammenzubringen mit Menschen, die eher so grundsätzlich von Politik schon enttäuscht sind oder gar kein Interesse an dem Parlament haben oder dem parlamentarische Politik ganz prinzipiell ein bisschen zu hochschwellig und weit weg von ihrem Leben ist. Es gibt ja so Milieustudien und in einer von denen, da werden immer so gesellschaftliche Milieus aufgezeichnet und natürlich auch, wo die politisch verortet sind. Und es gibt ein Segment, das nennt sich prekäre Überzeugte. Das sind Leute, die in der Vergangenheit oft Klimapolitik besonders wichtig fanden, aber einen geringen ökonomischen Status haben, also nicht so viel Geld verdienen und die aber inhaltlich total überzeugt waren von so progressiver und Klimapolitik und die waren bisher stark bei den Grünen verankert. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel in dem Segment besonders viele gab, die jetzt zur Linken gegangen sind, weil die halt von der ökonomischen Situation eigentlich besser ins linken WählerInnen-Segment passen, weil einfach Sozialpolitik für die direkt total wichtig ist. Und die Linke jetzt halt nach dem Weggang von Sarah Wagenknecht halt wirklich auch politisch ein Portfolio bietet, was interessant ist und deren Interessen auch widerspiegelt in einer progressiven gesellschaftlichen Entwicklung. Ja, bin ich auch immer noch gespannt, was da noch mehr Wahlanalysen vielleicht nochmal für Erkenntnisse bringen, wie die Leute da ganz wirklich genau gewandert sind.
Ja, vielleicht noch zu dem Punkt, also bei den SPD- und GrünenwählerInnen, da haben wir jetzt ja eine große Wanderung gesehen hin zur Linkspartei. Und ich glaube, es wäre auch letztendlich zu kurz gegriffen zu sagen, und das lag jetzt am Haustürwahlkampf, dass das passiert ist. Sondern da gibt's natürlich auch noch eine politische Großwetterlage, die damit reinspielt. Mhm. Und dass der Haustürwahlkampf dann solche Leute erfolgreich eben auch erreichen kann und das vielleicht nochmal verstärkt, diese Tendenz, dass sie dann sagen, ah, vielleicht ist die Linkspartei diesmal für mich eine gute Option. Das ist eine Veränderung, die der Haustürwahlkampf selbst nicht herstellt, sondern es braucht diese gesellschaftliche Dynamik, es braucht diese Konstellation, damit ein Haustürwahlkampf dann eben auch, erstmal damit man überhaupt Leute findet, die Bock haben, Haustürwahlkampf zu machen für die Linke. Mhm. Also ich meine, es ist ja auch dieser politischen Großwetterlage geschuldet, dass auf einmal Bewegungsakteure wie jetzt die interventionistische Linke oder Studis gegen Rechts sagen so, okay, wir sind jetzt am Start und machen das. Ne? Das ist, speist sich schon aus dieser Großwetterlage. Und je frustrierter die SPD- und Grünenwähler sind, die sie dann an der Tür antreffen, davon, dass ein Robert Habeck Merz anbietet, mit ihm trotzdem weiter zu koalieren, auch wenn Merz kurz vorher mit der AfD zusammen einen Antrag durchbringt, das ist dann natürlich auch die Basis, auf der man Leute dann an den Haustüren viel einfacher überzeugen kann. Vielleicht nochmal kurz gefasst, Haustürwahlkampf ist mega wichtig. Es war sicher auch ein großer Erfolgsfaktor, aber es wäre viel zu einfach jetzt zu sagen, daran hat es allein gelegen und wenn wir das so wiederholen, dann wird es auch wieder so ein Erfolg.
Ja, auf jeden Fall. Und da können wir, glaube ich, eine gute Brücke schlagen zu unserer letzten Folge, auch zu TikTok. Da haben wir das ja auch schon gesagt, dass Heidi Reichenicks TikTok-Präsenz und auch, dass die Linke einfach viel besser in Social-Media-Arbeit geworden ist auf TikTok, aber auch zum Beispiel auf YouTube, war auf jeden Fall wichtig, insbesondere um junge WählerInnen zu erreichen. Aber man kann nicht sagen, dass das jetzt allein das Erfolgsgeheimnis der Linkspartei ist. Und genauso gilt es halt auch für den Haustürwahlkampf. Das hat insbesondere regional krasse Dynamik entfaltet und irgendwie auch bundesweit natürlich dann auch ausgestrahlt. Aber daran allein hat es jetzt auch nicht gelegen. Womit wir jetzt bei dem Punkt der Dynamik sind. Und das fand ich total spannend, wie Anna das im Gespräch schon beschrieben hat, wie die EL entschieden hat, in was für einen Wahlkreis sie gehen und wo sie mitmobilisieren wollen. Dass sie sich da verschiedene Wahlkreise angeguckt haben. Und dann danach gegangen sind, wo sie das Gefühl hatten, dass die größte Dynamik ist. Das ist ja irgendwie so ein ganz lustiger politischer Faktor, wenn man den wahrscheinlich gar nicht so richtig messen kann oder es oft so eine Gefühlsfrage ist. Was kann man denn daraus mitnehmen?
Ja, ich finde, eigentlich hat sie damit den Punkt gemacht, den ich gerade auch meinte. Also dieses, es braucht ein gewisses Momentum, um dann so einen Unterschied machen zu können. Und ich finde, die EL scheint da sehr gut erkannt zu haben, dass es wichtig ist, um dann das Zünglein an der Waage sein zu können und eben diese ja gesellschaftliche Bereitschaft in einem Wahlbezirk von vielen Freiwilligen da irgendwie was zu tun, dann auch in die richtige Richtung zu lenken. So. Und ich finde, das ist irgendwie eine Analyse, mit der ich viel mehr mitgehen kann, als so dieses, hier ist das Werkzeug Haustürwahlkampf. Wenn wir es jetzt einsetzen, dann wird es den und den Effekt erzeugen, sondern es ist ein Abtasten für, wo gibt es ein gesellschaftliches Momentum, wo gibt es eine Dynamik. Und dann mit den richtigen Werkzeugen das vielleicht noch zu versuchen zu verstärken und zu verwandeln.
Das finde ich auch interessant, weil das dann ja eigentlich oft am Ende auch so ein Bauchgefühl ist. Und das ist ja was, was wir so in strategischen Überlegungen, was da oft erstmal nicht so einen Raum hat, weil man das so schlecht ganz rational argumentieren kann, sondern weil es halt oft ein Gefühl ist. Aber wir wissen ja auch, Gefühle sind so sedimentierte Erfahrungen und Leute, die sehr erfahren sind und schon lange Politik machen, die haben oft irgendwann auch ein Bauchgefühl dafür, was funktionieren kann oder nicht. Und das finde ich auch interessant, dass das hier irgendwie mit in die Entscheidungsfindung so eingeflossen ist. Interessant fand ich auch nochmal diesen Punkt, dass es ja einerseits um die Entscheidung ging, wo in Berlin man das macht, aber dass das ja irgendwie insgesamt dann so eine Entscheidung war, dass das Mittel ist, was in Berlin ganz viel eingesetzt wurde. Also es gab die Haustürwahlkämpfe in Neukölln, auf die wir uns jetzt heute fokussiert haben, weil da viele Bewegungsakteure sehr aktiv waren. Aber es hat dann irgendwie auch so ausgestrahlt. Es waren dann auch viele Leute in Mitte unterwegs und haben für Stella Merendino Wahlkampf gemacht. Es waren aber auch viele Leute in Treptow-Köpenick für Gregor Gysi unterwegs und es gab auch so Einsatzwochenenden in Lichtenberg für das Direktmandat von Ines Schwertner. Valentin, wie siehst du denn das, dass sich da so eine berlinweite Dynamik entwickelt hat? Ist das vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Unterschied zum Beispiel dazu, wie die Grünen das gemacht haben?
Ich glaube, für den Erfolg der Linkspartei war es jetzt schon auch zentral, dass die Haustürwahlkämpfe so fokussiert waren auf bestimmte Wahlbezirke und dass man das ja sehr klar analysiert hat, wo gibt es Potenziale und dann die Leute aus ganz unterschiedlichen Parteigliederungen, aber eben, wie wir in unserer Folge jetzt gehört haben, auch aus Bewegungen dorthin gegangen sind, um da mit geballter Kraft den Haustürwahlkampf zu führen. Und ich glaube, hätte man das jetzt einfach so in der Fläche gemacht und hätte man gesagt, naja gut, jeder macht da, wo er möchte, halt einfach im Einer- oder Zweier-Team, dann hätte es sich viel mehr verloren in der Fläche, weil wir hatten ja jetzt gerade über Dynamik gesprochen und diese Dynamik wird ja total verstärkt, wenn es im Stadtbild ein Stück weit auch sichtbar ist, wenn es zum Gesprächsthema wird. NachbarInnen tauschen sich vielleicht aus. Ey, waren die auch bei dir an der Tür? Was denkst du dazu? Und dann gibt es vielleicht so ein bisschen so einen Schneeball-Effekt auch in der Dynamik. Das fand ich gut und ich denke mir auch so ein bisschen, das könnte was sein, an dem man festhält, auch für die Zukunft.
Ja, das finde ich total interessant, das so regional fokussiert einzusetzen. Das ist, glaube ich, gar nicht klassisch für Haustürwahlkämpfe, das so zu planen. Aber ich finde, in Berlin merkt man, dass es wirklich total gut funktioniert. Also allein in meinem so aktivistischen Freundeskreis von Leuten aus unterschiedlichen Bewegungen waren ganz, ganz viele Leute an Haustüren, zum Teil in Neukölln, zum Teil in Lichtenberg, zum Teil auch in Mitte. Und es ist halt wirklich, wie du sagst, nicht nur bei Leuten, die besucht werden, sondern es ist auch im aktivistischen Spektrum zu so einem Gesprächsthema geworden. Und dann bildet sich ja auch so eine Art Zutrauen oder ich kenne das voll, wenn man Teil von einer Bewegung ist, die gerade gut läuft, dass man dann so ein bisschen so ein Sendungsbewusstsein auch entwickelt und viel mehr Leuten davon erzählen möchte, auch im persönlichen Freundeskreis oder bei den Eltern oder auf Familienfeiern oder mit Geschwistern darüber spricht. Und dadurch bildet sich ja auch so eine Dynamik, die über die Leute hinausgeht, die das selber ganz konkret machen. Und ich hatte voll den Eindruck, dass das passiert ist. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, es hat was mit der regionalen Fokussierung zu tun in Berlin. Vielleicht jetzt noch einen letzten Punkt, bevor wir das Gespräch zumachen. Wir haben noch nicht mehr so konkret über die Leitfäden gesprochen. Ich finde die aber sehr interessant und ich finde auch gut, dass Nia das so ausführlich erzählt hat, wie diese Gespräche ablaufen und auch wie die Menschen geschult werden. Weil wenn wir an die Folge mit Anatschenka Osorio zum Beispiel zurückdenken, sie ja ganz klar als Problem benannt hat, dass es oft schwer ist, sprachlich oder auch vom Narrativ her aus dem aktivistischen Milieu in die Zivilbevölkerung oder in die Bevölkerung rundum auszugreifen, weil Aktivistinnen oft ein bisschen anders politisch motiviert sind und oft eher zum Beispiel in Krisennarrativen sich zu Hause fühlen mit alles ist ganz schlecht, deswegen muss man was tun. Und viele Menschen in der Bevölkerung da aber nicht so gut drauf anspringen, weil sie eigentlich schon sehr viel zu tun haben und jetzt nicht noch mehr schlechte Nachrichten wollen. Und da finde ich diesen Leitfaden total interessant für die Gesprächsführung, der ganz, ganz, ganz viel meinem Eindruck nach mit Fragen gearbeitet hat. Also wirklich zu den Leuten erstmal hinzugehen und zu fragen, was beschäftigt euch? Was ist bei euch los? Wie geht's euch gerade? Und so und dann daran anknüpft. Aber im Grunde diese Problematik manchmal von Aktivistinnen zu der Bevölkerung die Brücke zu schlagen, so aufgreift, dass er wirklich eine ganz klare Fokussierung erstmal auf die Menschen hat, die man trifft und dann irgendwann wieder überleitet zu politischen Themen. Aber dadurch auch so ein bisschen diese Narrativstruktur und dieses Gefühl von, wir sind bei den Zeugen Jehovas, wir gehen jetzt dahin und quatschen die Leute voll, das Gefühl so ein bisschen gar nicht erst aufkommen lässt, weil man halt wirklich auf die Leute zugeht und sich dafür interessiert, was deren Erfahrungen sind. Und ich glaube, dass das wirklich total mächtig ist und was ist, was man sich auch in anderen aktivistischen Spektren, wenn man ja mit den Menschen spricht, die von den Politiken betroffen sind, für die man sich einsetzt, was man sich da total abgucken kann.
Ja, dann machen wir hier doch einen Punkt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und dass ihr vielleicht einiges mitnehmen könnt für eure eigene politische Praxis und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt,
was tun?
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.